Okay, dann gebe ich den Kameras mal das freundliche Signal, dass wir beginnen werden. Ich sage herzlich willkommen und eröffne die 60. Sitzung des Ausschusses Kultur und Medien, heute in einem anderen Raum. Deshalb sehen wir auch etwas verloren in dem großen Raum aus, weil wir ein kleiner Ausschuss sind mit relativ wenig Mitgliedern und normalerweise einen kleineren Raum haben. Aber da wir heute verschiedene Übersetzungen haben und das hier alles besser managebar ist, haben wir uns den Raum erbeten, sodass wir besser miteinander umgehen und tagen können. Am Anfang nur zwei kurze, Herr Heveling ist nicht da, dann kann ich ihm nicht zum Geburtstag gratulieren. Wenn er da gewesen wäre, hätten wir das getan. Am Anfang nur ein paar allgemeine Informationen. Also bitte Mobiltelefone aus. Ich gucke auch immer selber noch mal. Für die, die da oben sitzen, auf den Rängen sozusagen als Gäste, bitte die Füße nicht auf die Balustrade stellen, weil der Dreck ungebremst auf die Köpfe der unter Ihnen Sitzenden fällt. Ich weiß, dass das etwas wenig Abstand da oben ist und wenig Platz, aber bitte trotzdem daran denken. Dann haben bei uns die Abgeordneten auch immer die Möglichkeit, sich digital zur Sitzung zuzuschalten. Zwei Kollegen nehmen das heute wahr. Einmal der Kollege Wanderwitz und dann die Kollegin Amtsberg. Ich frage einmal kurz, sind beide schon da? Frau Amtsberg sehe ich vom Namen her. Super. Herr Wanderwitz, sind Sie schon da? Nein, aber erfahrungsgemäß kommt er irgendwann und ist dann mit zu sehen. Dann will ich noch sagen, dass die Sitzung aus drei Teilen wieder besteht. Im ersten Teil werden die Punkte ohne Debatte, die Anträge beraten. Da haben sich die Obleute darauf verständigt, dass es ohne Aussprache erfolgt und ohne Debatte, nur zur Abstimmung. Im zweiten Teil dann das große Fachgespräch zum Thema Inklusion in Kultur und Medien. Und zum dritten noch die Beratung des Antrages Aufarbeitung von NS-Euthanasie und Zwangssterilisation. Ich steige am Anfang ein in die Tagespunkte ohne Beratung. Das ist unter Top 3 ohne Aussprache der Antrag der Fraktion der AfD für den Erhalt der Meinungsfreiheit im Internet. Nein zum geplanten Gesetz gegen digitale Gewalt in der Bundestagsdrucksache 20/11392. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und FDP und der Gruppe Die Linke, damit abgelehnt. Der Tagesordnungspunkt 4, der ursprünglich aufgesetzt war, den setzen wir wieder ab, weil die Votenanforderung zurückgezogen worden ist, und kommen damit zu dem Hauptpunkt des Tages, unmittelbar zum Tagesordnungspunkt Inklusion in Kultur und Medien. Ich darf dazu herzlich begrüßen für die Bundesregierung Herrn Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Er wird begleitet von, hier steht Herr Wozniak. Der sitzt da drüben. Herzlich willkommen bei uns und schön, dass Sie es möglich machen konnten. Ich weiß, dass Sie für die Teilnahme am Ausschuss auch eine andere wichtige Veranstaltung absagen mussten. Aber wir freuen uns sehr, dass dem Parlament sozusagen die Ehre erwiesen wird und wir das Thema heute behandeln können. Dann haben wir nachher für das Fachgespräch Herrn Helbig für das Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen Berlin-Brandenburg, Herrn Janssen für Rollenfang, Frau Lammers für die Initiative Barrierefrei feiern, Frau Reuter, UN-Label und Frau Roßkamp, ja, GESO 20 Atelier, Galeriesammlung. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gäbe es ja verschiedene Varianten. Sie sind alle erst später dran. Ich wollte Sie nur sehr herzlich einmal begrüßen und ganz kurz noch mal sagen, wir fühlen uns natürlich als Ausschuss insbesondere diesem Thema auch verpflichtet. Auch in dieser Legislatur steht das Thema im Koalitionsvertrag drin, aber auch die Oppositionsparteien haben sich immer dem Thema verpflichtet gefühlt. Und man muss ja sagen, für Kultur und Kunst gibt es ja viele verschiedene Facetten bei dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Das gilt natürlich zum einen, um die Barrierefreiheit Kunst und Kultur genießen zu können und daran überhaupt teilhaben zu können. Und zum anderen geht es aber eben auch darum, und dafür sitzt sowohl Herr Janssen, aber auch viele andere von Ihnen stellvertretend da, selber in Kunst und Kultur tätig zu sein. Das ist auch für uns immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, sei es in der bildenden Kunst, beim Schauspiel, bei Musik und viel mehr. Und ich habe auch gelesen, dass der Deutsche Kulturrat sich sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema zusammen mit Ihnen, Herrn Dusel. Und wie wir den Kulturrat kennen, erahne ich, dass es eine gute Dokumentation geben wird und vermutlich und zu Recht es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns dann im Ausschuss hier damit beschäftigen. Aber heute sind Sie dafür da, mit uns darüber zu diskutieren und uns einen Eindruck davon zu geben, was von uns erwartet wird. Und deshalb will ich auch gar nicht groß weiter die Vorrede verlängern, sondern will noch mal sagen, wie das Format aufgestellt ist. Herr Dusel wird 7 Minuten einführen, die Sachverständigen 5 Minuten. Danke auch an die Sachverständigen, die uns schriftliche Zuarbeiten gegeben haben. Die werden auch dauerhaft ergänzend abrufbar sein zu dieser Ausschusssitzung, genauso wie die Sitzung in der Mediathek abrufbar sein wird und nicht nur live übertragen wird. Und dann wird es 2 Runden geben der Fraktionen. Wir haben uns mit den Obleuten auf jeweils 3 Minuten pro Fraktion und 1,5 Minuten für die Gruppe verständigt und dann 2 große Antwortrunden. Das ist für einen Ausschuss, der in der Regel nur 2 Stunden tagen darf und nur so viel Zeit hat, sind die 1,5 Stunden. Ich will es nur noch mal sagen, freuen wir uns, dass wir also die Möglichkeit hatten, dass das nicht durch andere Themen eingegrenzt wird, sondern dass wir hier intensiv darüber reden können. Und jetzt geht es los. Herr Dusel, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete im Kulturausschuss, sehr geehrte Sachverständige und meine sehr geehrten Damen und Herren, die auch zugeschaltet sind. Erstmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich mit dem Thema Inklusion und Kunst und Kultur beschäftigen. Das ist ein sehr relevantes Thema. Und Frau Vorsitzende, Sie haben das schon gesagt. Wir arbeiten gerade zurzeit mit dem Deutschen Kulturrat Teilhabeempfehlungen für den Bereich Kunst und Kultur für die Bundesregierung, konkret auch für Claudia Roth natürlich, weil wir der Meinung sind, zusammen im Deutschen Kulturrat, das ist tatsächlich so, dass wir da besser werden müssen, und zwar eben gesteuert durch Politik. Und deswegen ist es gut, dass Sie dabei sind. Aber natürlich auch der Kulturbereich muss das seine tun, um mit dazu beizutragen, dass Menschenrechte, eben das Recht auf Teilhabe, umgesetzt wird. Ich will vielleicht ganz am Anfang einordnen, was ich meine, wenn ich von Inklusion rede, weil Inklusion ja fast zu einem Modewort geworden ist. Also alle reden über Inklusion, alle wollen inklusiv sein, überall ist der Ort der Inklusion. Und mir ist ganz wichtig, manche reden ja auch vom Ideologieprojekt Inklusion, mir ist wichtig, ganz klar zu sagen, dass, wenn wir von Inklusion reden, reden wir nicht über irgendwas Modisches, sondern wir reden über was Wichtiges, wir reden über was Demokratisches. Demokratie und Inklusion sind im Grunde 2 Seiten derselben Medaille. Man kann ein Land wirklich nur dann demokratisch nennen, wenn es wirklich inklusiv denkt und inklusiv handelt, weil Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Das gilt sehr profan, klingt sehr profan, aber ist in der Umsetzung sehr schwierig und das will ich ganz gerne noch mal erklären. Also Inklusion und Demokratie sind 2 Seiten derselben Medaille und wer Inklusion abschaffen will oder Inklusion in Frage stellt, der greift aus meiner Sicht zentrale Werte unserer Demokratie an. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, das am Anfang zu sagen. Wenn ich in den Bereich der Kunst und Kultur blicke, dann glaube ich, müssen wir uns mit 3 Themenfeldern besonders beschäftigen, wenn es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in ihrer Vielfalt geht. Und auch da ist wichtig, die Zahlen zu wissen. Es gibt in Deutschland ungefähr 12,5 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Das ist im Grunde jeder Sechste oder jede Sechste von uns. Nur 3% von denen werden mit ihrer Behinderung geboren. Der Rest erwirbt die Behinderung im Laufe des Lebens, sei es durch einen Unfall, sei es durch eine Krankheit im fortgeschrittenen Alter. Wir diskutieren sehr stark das Thema Inklusion im Bildungsbereich und das finde ich auch wichtig. Aber für mehr als 95% der Menschen mit Behinderungen spielt das überhaupt keine Rolle, weil die keine Behinderung hatten, als sie zur Schule gegangen sind. Die haben sie dann später bekommen. Und deswegen ist wichtig, dass wir alle Lebensbereiche uns anschauen bei Inklusion, also Teilhabe am Arbeitsleben, Zugang zum Gesundheitswesen, wie ist es in der Freizeit und wie ist es in der Kultur. Die Bundesrepublik Deutschland hat vor 15 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert durch Bundestag und Bundesrat und haben gesagt, dieses Recht gilt bei uns als Bundesrecht. Und Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention schreibt die Selbstverständlichkeit vor, dass Menschen mit Behinderungen natürlich Zugang haben müssen zu den Einrichtungen von Kunst und Kultur, sei es eben beispielsweise physisch, indem sie in die Museen, Theater, Kinos, was auch immer, Galerien kommen können, aber auch als Künstlerinnen und Künstler tätig sein können. Und ich will das vielleicht in 3 Themenfeldern exemplifizieren. Natürlich geht es als allererstes darum, kommen denn Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt beispielsweise ins Theater? Und weil die Gruppe so heterogen ist, geht es dann nicht nur um die Frage, ist da eine Rampe, sondern wie sieht das beispielsweise aus im Ticketing für Menschen, die sehbehindert sind? Können sie sich ein Ticket suchen? Wie ist es, wenn Leute taub sind, Gebärdensprache brauchen? Können die in geeigneter Form kommunizieren? Kommen die überhaupt mit dem ÖPNV zum Theater und kommen sie dann auch rein? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil unsere physische Umgebung, das kennen Sie ja selber, Sie können sich ja vorstellen, ob Sie, wenn Sie ab morgen auf einen Rollstuhl angewiesen sind, kommen Sie dann noch in die Kultureinrichtungen, die Sie eigentlich immer aufsuchen oder nicht? Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie das nicht kommen? Das heißt also, der Zugang als Publikum ist sehr, sehr wichtig. Und da ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wenn man dann konzeptionell umsteuert, also wenn man wirklich sagt, okay, wir wollen inklusiver in dem Bereich werden, was die Barrierefreiheit betrifft, dass man Menschen mit Beeinträchtigungen als Expertinnen und Experten in eigener Sache beteiligt. Die wissen nämlich im Zweifel am besten, was sie tatsächlich brauchen. Und da ist dann auch sozusagen die Idee der Gesamtheit von Gruppe. Weil viele denken wirklich nur noch an die Rollstuhlfahrer. Das ist auch wichtig, aber es gibt eben auch Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, die beispielsweise leichte Sprache brauchen, wenn es dann um die Kommunikation, um die Fragen der Kommunikation geht. Das ist sozusagen sehr wichtig. Der zweite Punkt, der mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, und das hat vielleicht auch mit meiner Biografie zu tun, ich habe zwar Jura studiert, aber ich habe lange nach dem Abitur überlegt, ob ich nicht Musiker werde. Es geht wirklich darum, mir hätte ich es mal besser vielleicht gemacht, wer weiß, aber nur kreative Juristen sind gute Juristen, ist natürlich, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auch ihr Recht haben und ihr Recht leben wollen, künstlerisch tätig zu sein. Und zwar auf der Bühne, als Künstlerin, als Künstler. Und Sie können sich ja mal überlegen, wie das ist für ein Kind, das im Rollstuhl ist, das in die städtische Musikschule will. Kommt das da überhaupt rein? Oder Kinder, die blind sind, haben die überhaupt eine Chance, Klarinette zu lernen? Und die Frage ist natürlich, warum schließt man diese Menschen aus? Und ich glaube, es ist also ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt, dass Menschen mit Beeinträchtigung nach Artikel 30 natürlich das Recht haben, Schauspielerin zu werden, Musikerin zu werden, Tänzerin zu werden, dass wir das wirklich umsetzen. Und da ist wirklich Politik gefragt, weil Menschen mit Behinderungen sind immer noch, gerade als Künstlerinnen und Künstler, komplett unterrepräsentiert. Und das ist nicht gut für unsere Gesellschaft, weil die Perspektive fehlt da. Es geht aber nicht nur um das Personal auf der Bühne, sondern es geht natürlich auch oft um das Personal hinter der Bühne beispielsweise. Und da erleben wir ja in Deutschland wie überall, dass wir einen Fachkräftemangel haben, einen Arbeitskräftemangel haben und wir haben sehr qualifizierte Menschen mit Schwerbehinderung, aber die keinen Zugang haben zum Arbeitsmarkt, sei es beispielsweise im Bereich der Bühnenbildnerei, sei es beispielsweise, wenn es um Gewerke geht oder andere Dinge. Und natürlich ist es auch wichtig, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, die Intendanz zu besetzen, also Intendantin, Intendant zu werden und tatsächlich damit natürlich auch Einfluss zu nehmen auf dieses Themenfeld Menschen mit Behinderungen im Kunst- und Kulturbereich. Der dritte Bereich, den ich gerne ansprechen möchte, ich spreche immer von den drei Ps, Personal, Publikum. Das dritte ist das Programm, dass man wirklich die Programme öffnet und inklusiv gestaltet. Da gibt es ein wunderbares Beispiel, wo auch eine Künstlerin mit einer Lernbeeinträchtigung arbeitet. Das ist in den Münchner Kammerspielen. Barbara Mundel, die Intendantin, ein großartiges Projekt. Also, dass die Programme tatsächlich auch geöffnet werden. Einerseits für Menschen mit Behinderungen sich einzubringen, andererseits aber auch Themen aufzugreifen, die Menschen mit Behinderungen betreffen und die sie auch interessieren. Und das Ganze, meine Damen und Herren, ist sozusagen keine Charity-Veranstaltung. Das Ganze ist nicht nice to have oder weil wir jetzt so nette Menschen sind, sondern wir haben eine rechtliche Verpflichtung dazu. Wir haben vor kurzem die zweite und dritte Staatenprüfung bei den Vereinten Nationen erlebt über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und das Deutsche Institut für Menschenrechte hat gerade im Kulturbereich noch mal deutlich gemacht in einem Parallelbericht, dass wir wirklich Defizite haben. Und ich glaube, das hat niemand sozusagen aus bösem Willen getan, sondern wir haben tatsächlich noch nicht so sehr das Verständnis dafür, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich dazugehören. Und wir sind eher noch exklusiv unterwegs in Deutschland und weniger inklusiv. Und ich will es noch mal deutlich machen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es unser Land reicher macht, dass es auch unsere Kultur besser macht, wenn wir diverser sind und wenn wir tatsächlich auch die Bevölkerungsgruppen, die es ja gibt, ich spreche nochmal von 12,5 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen, mitbeteiligen. Wenn man das umsteuern will, wenn man tatsächlich mehr zur Barrierefreiheit machen will, wenn man auch die Kulturlandschaft inklusiver gestalten will, dann braucht das auch Ressourcen. Und das bedeutet auch, dass man beispielsweise im Bereich von Bewilligungen, also wenn Gelder bewilligt wird, tatsächlich auch das Thema Barrierefreiheit und Menschen mit Beeinträchtigungen systematisch mit im Blick hat. Dass, wenn entschieden wird, wohin die Gelder gehen, dass man weiß, dass in den Jurys, ist das der Plural, die Jurys, dass tatsächlich auch Menschen mit Beeinträchtigungen da beteiligt werden und sich mit einbringen können in dem Bereich. Und das nicht als Akt der Nächstenliebe, sondern als Umsetzung fundamentaler Grundrechte. Nochmal, Demokratie und Inklusion gehören zusammen. Und wir haben zusammen im Deutschen Kulturrat ein Projekt gemacht, das hieß Kultur braucht Inklusion, Inklusion braucht Kultur. Das kann man also genauso übertragen. Und ich möchte Sie gerne um Unterstützung bitten, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass es staatliche Aufgabe ist, nicht nur Recht zu setzen, also nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention zu ratifizieren und in Artikel 30 ja ein Versprechen damit auszulösen, dabei zu sein, sich beteiligen zu können, mitzumachen und sich einzubringen in diese Gesellschaft, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Rechte auch leben können, dass sie sich darauf verlassen können, dass der Staat Maßnahmen ergreift, systematisch in Gesetzen, aber auch im Bereich der Bewilligung, dass die Rechte gelebt werden können. Und dann ist natürlich auch der Kunst- und Kultursektor, hat die Aufgabe, seiniges beizutragen, dass dies geschieht. Da ich selbst nämlich die Zeit nicht lesen kann, ist das meine Form der Barrierefreiheit. Deswegen herzlichen Dank für den Hinweis. Vielen Dank.
Man kann es ja einfach sagen dann. Okay, vielen Dank. Wir gehen jetzt über zu den Sachverständigen. Das machen wir immer in der alphabetischen Reihenfolge. Also nicht wundern, wie wir das sozusagen hintereinander, wie wir sie hintereinander gereiht haben. Das ist reines Alphabet, das ist immer das Einfachste. Dann beginnen wir mit Herrn Helbig. Sie haben das Wort.
Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, vom Kulturausschuss hier. Also ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken, dass ich hier zu diesem Thema was sagen kann zur Inklusion in Kultur und Medien. Und das freut mich, dass ich jetzt hier dazu was sagen darf. Ich bin der Steffen Helbing. Ich vertrete hier das Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation Berlin-Brandenburg und aber auch das Deutsche Gehörlosentheater. Und wir sind auch in einem europäischen Projekt der gehörlosen Künstler und Kulturschaffenden involviert. Und was für uns, wie wir es sagen sollen, also die Vergangenheit ist wirklich für die Gehörlosen, generell für die gehörlosen Künstler und Künstlerinnen immer schwierig gewesen. Wir haben so ungefähr 250.000 hörbehinderte Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind. Und das Problem, was wir haben, dass in diesen 250.000 gibt es auch sehr viele gehörlose Künstler oder Kulturschaffende. Also ich muss sagen, dieses Problem, was wir in also seit den vielen Jahren haben, seit 2002 auch insbesondere mit der Anerkennung, dass die Gebärdensprache halt eben nur in der Verwaltung, im Verwaltungsverfahren anerkannt ist. Ja, und bei allen anderen Sachen ist es nicht anerkannt, die Gebärdensprache zur kulturellen oder politischen Teilhabe. Und die Gesellschaft, also die Gesellschaft und die Politik hat es bis jetzt nicht geschafft, uns hier mit aktiv mitmachen zu lassen zu können und die Gebärdensprache verwenden zu können. Also es ist natürlich ganz wichtig, wie schon gesagt wurde, dass die Kultur ein wichtiger Aspekt ist in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch in der Identitätsbildung der Menschen. Und es ist ganz wichtig, dass in den unterschiedlichen Ebenen, die wir miteinander, in denen wir miteinander kommunizieren. Sekunde, jetzt bin ich gerade raus. Sekunde, ich bin gerade noch mal ein Satz. Ich bin eben gerade raus. Entschuldigung. Für uns ist es natürlich wichtig, dass unsere Künstler, die in den verschiedenen Ebenen tätig sind, ob sie als Kulturschaffende, als Schauspieler, als Bildhauer tätig sind, dass es immer wieder schwierig ist, mit ihnen jetzt, also sie zu verstehen, mit ihnen zu kommunizieren. Also für uns als hörbehinderte Menschen, wir kommunizieren in der deutschen Gebärdensprache. Und wir können es nicht mal anders machen. Und ohne Dolmetscher können wir draußen mit der Gesellschaft nicht, mit der Umwelt nicht kommunizieren. Und das ist für uns ein ganz großes Problem. Es gibt bestimmte Projekte, die gefördert werden, wo dann in diesem Projekt Gebärdensprachdolmetscher zum Beispiel mitfinanziert werden. Aber was ist mit der Zeit davor oder danach? Zum Beispiel gibt es ja zunehmend Museen, die jetzt Videos anbieten in Gebärdensprache. Aber was ist, wenn ein Kunde kommt und möchte ganz gerne noch ein Gespräch dazu führen oder mit jemand darüber debattieren? Ohne einen Dolmetscher geht es wieder nicht. Und das ist für uns natürlich auch wichtig und nicht nur dieses Video. Ja, es gibt da die verschiedenen Bereiche, ob es jetzt zum Beispiel zum sozialen Nationalsozialismus, wenn es da noch Fragen gibt von den Zuschauern. Es gibt verschiedene Künstler, die jetzt zum Beispiel, ob es Maler sind, ob es andere darstellende Künstler sind, die an einer Ausstellung teilnehmen und ihre Exponate zeigen. Aber wie kommunizieren Sie dann mit den Leuten, wenn Sie mit ihnen jetzt sich unterhalten wollen, was Ihr Exponat eigentlich bedeutet oder das? Dieses Gespräch, das ist einfach zunehmend überhaupt nicht möglich oder in der Vergangenheit auch kaum möglich. Es gibt sehr viele Leute, die daran dann eben zerbrechen und sich dann zurückziehen. Für uns als Gehörlose zum Beispiel, die als Schauspieler tätig sein wollen, die man dann zum Beispiel auch nimmt und am Set mitbringt, dann geht das Theater schon wieder los, was es. Wie ist es dann mit den Gebärdensprachdolmetschern? Wer übernimmt die Kosten dafür? Und dann wird wieder gesagt, nein, das ist zu teuer. Wir können jetzt uns diesen gehörlosen Darsteller doch nicht leisten. Und dafür gibt es eigentlich keinen Rechtsanspruch. Für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass nicht nur so ein Schauspieler am Set sitzt, sondern auch ein Deaf-Supervisor, der Regisseur, der ist hörend, kann sich überhaupt nicht mit dem Gehörlosen verständigen und muss aber auch wissen, ob der richtig den Text gebärdet hat. Und dafür ist dann zum Beispiel auch der Deaf Supervisor wichtig. Ja, ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Es gibt eine sehr gute Schauspielerin, Anne Zander, die taub ist. Sie hat schon mehrere Preise. Sie hat zum Beispiel den Sunlight Award in Hollywood bekommen. Sie hat den Della Award bekommen. Und dafür danken wir ihr für ihre Leistung. Aber das Traurige ist eben halt, dass sie zum Beispiel eine Schauspielausbildung hatte, die sie abbrechen musste, weil sie keine Dolmetscher bekommen hatte oder weil sie auch an manchen Prüfungen nicht teilnehmen konnte. Und das ist natürlich dann schade. Also für uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir wollen, dass die Öffentlichkeit weiß und die öffentlich-rechtlichen Sender, jetzt zum Beispiel im Bereich Medien, dass die uns immer mehr Untertitel geben, bis zu 100% jetzt schon kommt. Und ARD und ZDF zum Beispiel blenden jetzt auch mehr Gebärdensprachdolmetscher ein, damit wir die Kultur oder auch die Welt verstehen können. Aber das Problem, was wir immer wieder haben, es gibt kein eigenes Format. Es gibt nur eine Sendung für Gehörlose, aber anderes in Gebärdensprache gibt es kaum. Und wir brauchen auch ein eigenes Format an Informationen in den Medien. Und das, was für uns natürlich sehr schön ist, in der vergangenen Woche wurde Jason Giorana ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Medienpreis als Moderationspreis als gehörlose Moderator. Und das ist natürlich sehr toll. Und er arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und da ging es um eine Sendung Jason und die Haustiere. Und das ist so gut angekommen, dass ein Gehörloser selber als Moderator die für die Kinder, die kaum Chancen haben, im Fernsehen auch in Gebärdensprache was zu sehen, für die war es wirklich ein ganz tolles Erlebnis, dass so auch ein Gehörloser endlich mal einen Preis bekommen hat. Es gab sehr viele positive Kommentare dazu. Und das hat uns natürlich auch gefreut. Was ich jetzt noch anmerken möchte, ist, in der Vergangenheit gab es zum Beispiel auch Opernproduktionen, wo Gehörlose nicht nur Übersetzer waren, sondern eigene Rollen in Opernproduktionen hatten. Und ich muss es einfach nochmal erwähnen, dass diese Schauspieler, die in diesen Opernproduktionen die Gebärdensprache dort verwandt haben, dass sie keinen Anspruch auf einen Gebärdensprachdolmetscher hatten, dass sie vom Prinzip her diese Kosten, die Kosten auf den Kosten selber sitzen geblieben sind als Gebärdensprachdolmetscher. Trotzdem auch die Zuschauer wirklich gesagt haben, das war so ein tolles Erlebnis, sowas zu sehen und sie wollten, dass es weitergeht. Aber eben, dass der Künstler selber diese Barrierefreiheit finanzieren muss, das darf für die Zukunft nicht mehr geben. Ja, also das wollte ich nochmal anmerken. Der letzte Punkt ist nochmal, das sind diese unterschiedlichen Aspekte, was zum Beispiel Ausbildung oder Weiterbildung von Gehörlosen betrifft, zum Beispiel auch Schauspielern oder eben anderen Künstlern, dass die immer wieder Schwierigkeiten haben, wenn die an Workshops teilnehmen wollen, wenn die an Seminaren teilnehmen wollen, dass sie immer wieder daran gehindert werden, weil die Kosten für Gebärdensprachdolmetscher oder für die Übersetzung zu dieser aktiven Teilnahme nicht möglich sind. Oder es werden immer hin und her geschoben, nee, wir können nicht bezahlen, diese Bürokratie ist wirklich sehr, sehr, sehr belastend für die Gehörlosen. Und das wollen wir eigentlich gerne abschaffen, dass die Künstler, damit sie sich positiv entwickeln können, damit sie sich auch weiter aktiv an dieser Gesellschaft beteiligen können, diese Möglichkeit bekommen. Es wäre schön, wenn es für die Zukunft eine gemeinsame Institution geben könnte. Wir hatten als ZFK überlegt, haben die ganze Zeit überlegt, was gibt es für Möglichkeiten. Es ist möglich, eine Institution aufzubauen, das Deutsche Gehörlosentheater, das ZFK und die Gunter-Trube-Stiftung, die dann diesen Künstlern den Weg ebnen kann, für sie unterstützen kann dabei, beziehungsweise das auch umsetzen kann, dass diese Kreativität auch für sie umgesetzt werden kann. Bis jetzt ist es...
Wir müssen ein wenig auf die Zeit achten. Wir müssen ein wenig auf die.
Ich bin ganz schnell. Ich bin gleich fertig.
Aber schon sechs. Ich will nur einmal sagen, es ist schon sechs Minuten drüber. Wir wissen, dass das mehr Zeit braucht, aber ein bisschen müssen wir im Rahmen bleiben. Deshalb ist die Uhr.
Darf ich nur noch einen Satz? Gut. Für uns ist es natürlich wichtig, einen Weg zu finden, dass wir als Gehörlose selber diese Töpfe dann auch verwalten, um für die Zukunft dann diese Barrierefreiheit überall umsetzen zu können. Das ist so, dass diese Umsetzung des Paragraphen 30, der vorhin angesprochen wurde.
Ja. Vielen Dank.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Das ist auch keine Böswilligkeit, sondern wir haben eine begrenzte Zeit, die wir die Genehmigung für die Ausschusssitzung haben. Das heißt, wir können nicht sehr viel nach hinten drüber gehen. Und deshalb müssen wir bei den Intros, und deshalb läuft oben die Uhr mit, auch darauf achten, dass es halbwegs in der Zeit bleibt. Wir wollen ja auch ins Gespräch kommen und noch die Antwortrunden dann haben. Also die herzliche Bitte, ein wenig darauf zu achten. Darum ist die als Signal da. Und vielen Dank, Herr Helbig. Und Herr Janssen, der kennt das schon, das Regime im Ausschuss.
Ja. Gut, dann beeile ich mich. Können mich alle? Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Janssen. Ich habe vor 10 Jahren Rollenfunk gegründet und es ist die erste Plattform, wir nennen es Plattform, weil es mehr ist als eine Agentur, die Schauspieler und Schauspielerinnen mit Behinderung in Film und Fernsehen vernetzt. Was machen wir alles noch? Vernetzt, vermittelt, begleitet und vor allen Dingen in inklusiven Kameraworkshops weiterbildet, weil die Ausbildung von Schauspielenden mit Behinderung immer noch in den Kinderschuhen steckt, was zumindest die staatlichen Schauspielschulen und Filmhochschulen angeht. Also das gilt auch nicht nur für Schauspielende, sondern auch für alle Menschen, die hinter der Kamera sind, also Dramaturgie, Regie etc. pp. Da sind wir, da ist natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen stehen diese Institutionen auf, aber sie kommen einfach nicht rein. Und hinter vorgehaltener Hand hört man natürlich dann doch das ein oder andere. Reicht dazu. Die Wahrnehmung hat sich in den letzten 4 oder 5 Jahren doch deutlich verändert. Hatten wir vor 10 Jahren, als wir angefangen haben, wirklich wenige Chancen, Schauspielende in wirkliche Jobs zu bekommen, ist es jetzt noch so, dass wir oft sozusagen mit dem Schubladendenken der Produzierenden oder der Umwelt zu tun haben. Also es ist so, dass Casterinnen uns jetzt anrufen, alle kennen uns nach 10 Jahren, was toll ist. Wir haben bisher noch keine Förderung aus dem Bereich Kultur bekommen, was ich jetzt auch noch mal schnell ansprechen muss, weil wir sind eine Kultureinrichtung und leider beißen wir da immer auf Granit und werden vielleicht auch nicht mehr von der Aktion Mensch, die uns 3-mal gefördert hat, weiter gefördert. Also wir haben mit diesem Schubladendenken zu kämpfen. Das heißt, Casterinnen und Caster rufen uns an und sagen, wir möchten jemand haben, 60 Jahre Rollstuhl, Migrationshintergrund. Die Qualifikation scheint sozusagen nicht wirklich ausschlaggebend zu sein, im Gegensatz zu den Schauspielern, die wir vertreten. Wir vertreten mittlerweile über 35 Schauspielende aller Beeinträchtigungen, also das heißt kognitive Lernbehinderung und körperliche Einschränkung. Ich muss jetzt Gas geben, weil ich alles noch sagen möchte. Und das ist natürlich nicht richtig, sondern wir wollen sozusagen oder die Schauspielenden wollen gesehen werden. Also noch mal ein Beispiel bei einem Casting im letzten Jahr für eine große Rolle ARD. Casting, eine junge Frau mit Down-Syndrom, die sagte dann zum Regisseur, ja, es ist, ich will wohl spielen und das ist ja auch eine gute Gage, aber ich möchte nicht nur immer in 1 oder 2 oder 3 Wortsätzen sprechen. Ich war auf einer realen Schule, ich kann mich ausdrücken, ich kann Texte lernen und dann denken die Leute, ich kann nichts, wenn ich diese Rolle spiele. Und dann sagte er, ja, dann sind Sie vielleicht nicht behindert genug für diese Rolle und das Casting war zu Ende. Wie lange Sie brauchen, um dann wieder eine Schauspielerin aufzurichten und zu sagen, weißt du was, das ist ein Idiot, der das gesagt hat. Gut, dann ist es so. Was wir jetzt geschaffen haben, also wir vermitteln nach wie vor wirklich viele im Moment, also gerade heute sind 7 von unseren 35 Schauspielenden drehen. Die eine spielt Theater in Hamburg, der andere in Köln, beziehungsweise Lisette, ne, in Köln und in Recklinghausen, also nebenan. Also der spielt parallel in gleich 2 Produktionen. Die anderen drehen in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, was grandios ist. Das hatten wir noch nie. Also es geht voran. Rollenfang Labor ist unser neuestes Kind und dort haben sich 8 Schauspielende und andere Künstlerinnen, also nicht nur Schauspielende, sondern Künstlerinnen, überlegt, wie wollen Schauspielende oder Künstlerinnen in der Öffentlichkeit gesehen werden, weil gerade Film und Fernsehen als wirkungsmächtiges Medium ist natürlich auch ein Role Model, also zeigt, wo sind wir als Gesellschaft, was für Geschichten wollen wir erzählen. Und dann, ich sehe schon die Zeit, aber muss ich noch mehr Gas geben, ich kann schon gar nicht mehr. Eins lassen Sie mich noch erzählen, und zwar ist es, dass wir jetzt mit der UFA zusammen einen Wettbewerb gestartet haben im letzten Jahr. Und zwar haben wir einen Preis ausgelobt für die beste inklusive Serie. Das war ein durchschlagender Erfolg. Also wir brauchen positive und Erfolgsgeschichten, um alle mitzunehmen. Denn es wird ja über Diversity und Inklusion geredet und geredet und geredet. Aber die Fortschritte, die wir machen, sind eben nicht groß genug. In diesem Aufruf der UFA und Rollenfang und Sozialmedien mit Raul Krauthausen wurden dann 37 Einreichungen von Stoffen uns geschickt, und die UFA hat schon einen Diversity Circle, also die sind schon ziemlich weit, aber das Resultat dieser Stoffe, das wirklich alle in der UFA und auch die befreundeten Unternehmen aus der UFA-Familie gesagt haben, damit hätten wir nie gerechnet. Der erste, der Siegerstoff, ist jetzt in der Entwicklung oder in der Realisationsphase. Zwei weitere dieser Stoffe, die eingereicht wurden, sind in der Prüfungsphase und sollen auch noch realisiert werden. Es bleibt noch ein weiter Weg, aber wir haben schon ein kleines Stück geschafft, und deshalb danke. Wow.
Vielen Dank. Es kommen noch zwei Antwortrunden. Es ist nicht, dass Sie keine Zeit mehr zum Reden haben. Nur in dieser Runde, Herr Janssen. Frau Lammers, bitte. Genau.
Vielen Dank. Das Wort. Vielen Dank. Mein Name ist Franziska Lammers. Ich werde den kurz einmal gebärden. Und ich danke auch sehr für die Einladung. Ich werde nicht ganz so frei sprechen wie meine Vorredner. Dafür bleibe ich aber vielleicht in der Zeit. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf, in den ersten Tagen des Disability Pride Months, den wir gerade haben, hier als Frau mit Behinderung und somit Expertin in eigener Sache. Ich bin Teil der Initiative Barrierefrei Feiern. Wir sind ein Kollektiv aus über 50 Menschen mit Behinderung und ihren Verbündeten ohne Behinderung. Mit unserer gemeinnützigen Agentur Wir kümmern uns, beraten und begleiten wir Veranstaltende, Festivals und Kulturschaffende in Bezug auf Barrierefreiheit und Inklusion, und das bisher ohne öffentliche Förderung. Und hier darf ich nun als Vertreterin unseres Kollektivs und als, zumindest nach unserem Wissen, Deutschlands erste und bisher einzige hauptberufliche angestellte Beraterin für barrierefreie Veranstaltungsplanung sprechen. Wissen Sie, in unserem Kollektiv träumen wir von einer inklusiven Utopie. In dieser Utopie stehen KünstlerInnen mit Behinderung auf der Bühne und werden von einem diversen Publikum gefeiert. Hinter der Bühne, Herr Duse, Sie haben es gerade schon gesagt, stehen ebenfalls TechnikerInnen mit und ohne Behinderung und sorgen für guten Ton und gute Beleuchtung. Und mit das Wichtigste, alle Beteiligten werden fair bezahlt. Dann wachen wir auf und merken, die Utopie ist immer noch ein Traum. Und das, obwohl Inklusion ein Menschenrecht ist und Deutschland sich vor 15 Jahren zur Umsetzung der UN-BRK verpflichtet hat. Woran scheitert es denn jetzt? Fragen Sie sich bestimmt alle, sonst hätten Sie uns auch nicht eingeladen. Und das lässt sich relativ einfach in 5 Punkten herunterbrechen. Ich habe noch 2 hinzugefügt. Erstens, fehlender Wille zur Veränderung innerhalb der Kulturbranche. Die Notwendigkeit nach einer Veränderung in der Kulturbranche wird nicht erkannt. Die fehlende Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung in der Kultur ist unter anderem ein Resultat fehlender Barrierefreiheit von Kulturorten und Arbeitsstellen. Wir sind da so ein bisschen in einem Teufelskreis. Keine Barrierefreiheit, gleich keine Menschen mit Behinderung in wichtigen Positionen der Kulturarbeit, gleich keine Aufmerksamkeit für die Problematik. Allein die Häufigkeit, mit der unsere Agentur für einen Verein gehalten wird, zeigt, wie wenig Menschen mit Behinderung als professionelle Arbeitskräfte im ersten Arbeitsmarkt wahrgenommen werden. Zweitens, der Begriff Inklusion wird falsch verwendet. Auch das haben Sie gerade schon benannt. Inklusion ist ein Mindset, ein Zustand, der erst durch die Interaktion zwischen Menschen mit und ohne Behinderung entsteht. Und Barrierefreiheit ist eben nicht gleich Inklusion. Solange keine MusikerInnen mit Behinderung auf der Bühne stehen, solange keine ExpertInnen in eigener Sache in den Teams vertreten sind, solange es keine Angebote für gehörlose Menschen gibt und solange Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten der Zugang zu Kulturangeboten meist komplett verwehrt wird, sollte nicht von einer inklusiven Veranstaltung gesprochen werden, so barrierefrei sie auch sein mag. In vielen Fällen erkennt man bei genaueren Hinsehen, es handelt sich eher um Diversity-Washing als um wirkliche Inklusion. Der Begriff Inklusion wird falsch verwendet und somit auch meistens falsch gefördert. Drittens, mehr Relevanz für Inklusion als Querschnittsthema. Inklusion und Barrierefreiheit drohen zum Randthema der Randthemen zu werden. Im Kontext von Diversitäts- und Nachhaltigkeitsthemen muss Inklusion immer mitgedacht werden. Inklusion darf nicht in Konkurrenz zu anderen wichtigen gesellschaftlichen Themen stehen, sondern muss bei allen Diskussionen und Entscheidungen mit einfließen. Gleichzeitig muss Inklusion immer intersektional gedacht werden, da viele Menschen mit Behinderungen von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Viertens. In den Richtlinien von Kulturförderprogrammen fehlen explizite Mindestanforderungen zur Barrierefreiheit. Es gibt mehr als genug Barrierefreiheitsmindestanforderungen und Gleichstellungsgesetze, an denen sich Förderprogramme orientieren könnten. Diese müssen dauerhaft und über Bewilligungszeiträume hinaus zum Standard gemacht werden. Das kann letztlich nur durch kulturpolitische Entscheidungen und entsprechende Förderungen bzw. Sanktionen erwirkt werden. Es sollte gelten, keine Förderung ohne die Erfüllung von Barrierefreiheitsmindestanforderungen, damit auch alle Menschen an den geförderten Projekten teilnehmen können und niemand ausgeschlossen wird. Fünftens, Menschen ohne Behinderung entscheiden für Menschen mit Behinderung. Zu oft werden in Kulturprojekten Maßnahmen getroffen, die weit weg von den tatsächlichen Bedarfen behinderter Menschen sind. Zweifelhafte Checklisten werden herumgereicht, gedankenlos abgehakt, ohne dass an Kulturorten ein grundsätzliches Verständnis für die Belange von Menschen mit Behinderung vorhanden ist. Gut gemeintes, inklusives Engagement auf Veranstaltungen bringt uns nicht weiter, wenn in den Teams keine Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen involviert sind. Inklusion entsteht im Austausch und miteinander und nicht über Checklisten. Es gilt der Grundsatz, nichts über uns, ohne uns. So, nun schaue ich mich auch hier um und sehe fast keine Menschen mit sichtbarer Behinderung. Das heißt, auch in der Politik wenig Menschen mit Behinderung. Daher bitte ich Sie, seien Sie unsere Verbündeten und sorgen Sie so für die Umsetzung unserer inklusiven Utopie. Die erforderlichen Gesetze, Expertise und SelbstvertreterInnen sind da. Jetzt fehlt nur noch Ihr Einsatz, damit sie wahr werden kann, unsere inklusive Utopie.
Vielen Dank. Frau Reuter, Sie schließen an.
Ich bin frei. Ich hoffe, das klappt. Ich habe ein paar Slides noch mitgebracht. Auch ich freue mich sehr, hier heute eingeladen zu sein und danke den Mitgliederinnen und Mitgliedern des Kulturausschusses. Ich bin Gründerin und Leitung von Unlabel, einer Organisation, Sozialunternehmen, Plattform aus Köln, aus der freien Kunst- und Kulturszene. Und wir setzen uns seit über 10 Jahren ein für das Recht auf kulturelle Teilhabe mit besonderem Fokus auf Menschen mit Behinderung, auf nationale, aber auch internationale Arbeit. Und Unlabel ist groß geworden durch EU-Gelder, durch Creative Europe Förderung, durch Erasmus Plus Förderung und nicht durch nationale Förderung, weil es war vor 10 Jahren einfacher, dort Gelder zu bekommen, weil das Thema schon einfach mehr auf der Agenda stand. Und ich möchte es mal betonen, kulturelle Teilhabe ist wirklich kein Luxus, sondern ein Menschenrecht, was hier im Hause vor 15 Jahren, wie es schon öfters gesagt worden ist, ratifiziert worden ist. Ich gucke mal gerade, hier geht es irgendwie nicht weiter mit meiner PowerPoint. Ist egal, ich lasse die PowerPoint weg, es funktioniert nicht. So. Und es ist immer noch so, dass Menschen in ganz Europa, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, extreme Barrieren in der kulturellen Teilhabe als Publikum und als Kulturschaffende erleben. Da gibt es auch gerade eine aktuelle Studie, Time to Act, die vom größten EU-Projekt Europe Beyond Access herausgegeben worden ist. Also da kann man tiefer einsteigen. Und unser Engagement bei Unlabel zielt darauf ab, Barrieren auf allen Ebenen im Kulturbereich zu überwinden, sei es zum einen durch die gemeinsame Förderung durch Künstlerinnen mit und ohne Behinderung, durch Mixed-Abled-Produktionen, Performances, die in Kultureinrichtungen in ganz Europa, aber auch darüber hinaus, letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Hongkong eingeladen, gezeigt werden, durch Professionalisierungsangebote, weil gerade der Ausbildungsbereich, wie auch schon gesagt worden ist, völlig unterrepräsentiert ist, durch die Qualifizierung, aber auch von Kultureinrichtungen und durch die Beratung, vor allen Dingen auch von politischen Entscheidungsträgern, öffentlicher Kulturverwaltung und privater Kulturförderung zur Entwicklung und Umsetzung von Förderstrategien, die inklusives und barrierefreies Arbeiten im Kultursektor erst ermöglichen. Und trotz unserer Bemühungen und der vielen engagierten Kollegen, und Deutschland hat wirklich tolle Initiativen, die sehr engagiert sind, stehen wir immer noch vor einer wirklich ernüchternden Realität. Und wir hinken in dem Punkt kulturelle Teilhabe weit hinterher im internationalen Maßstab. Wie Jürgen Dusel eben ja schon gesagt hat, hat der aktuelle Staatenbericht des UN-Fachausschusses Deutschland dort deutlich kritisiert. Und was mich auch wirklich gewundert hat, wir hinken hinter Ländern wie zum Beispiel Tunesien, China oder Spanien weit zurück, wenn man sich den Punkt Artikel 30 genauer anguckt bei dem Staatenbericht. Und das zeigt natürlich nochmal deutlich, dass wir viel mehr und strukturell wirklich intelligente angelegte Maßnahmen brauchen, um Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur Kultur zu ermöglichen. Und auf dem Weg zu mehr Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung bedarf es auf allen Ebenen Veränderungen im Kultursektor. Es geht um eine wirklich strukturelle Öffnung und nachhaltige Transformation in den unterschiedlichen Bereichen. Und Jürgen Dusel hat es eben gesagt, ich füge noch zwei hinzu, Programm, Personal, Publikum, PR und Kommunikation, ganz wichtig, wie erfährt man von Kultur, und Partnerinnen. Wir sind Verbündete und wir sind alle Partnerinnen. Und diese fünf Ps, die die Kulturdimension darstellen, sind, glaube ich, ganz zentral. Es ist also eine Querschnittsaufgabe. Und viele Kultureinrichtungen fühlen sich mit dem Thema überfordert, stehen oftmals wie der Ochs vorm Berg, wissen nicht, wo sie anfangen sollen bei dieser großen Aufgabe und wollen vor allen Dingen auch ihr meist sehr knappes Budget nicht für Inklusionsmaßnahmen ausgeben. Und wir haben in NRW ja das dreijährige Modellprojekt Access Maker durchgeführt und sehr eng mit Kultureinrichtungen zusammengearbeitet und dort immer wieder festgestellt, dass nicht der Wille fehlt, sondern die Kompetenz, Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Kulturschaffende und Kulturnutzerin anzuerkennen und zu behandeln. Und die enge Zusammenarbeit hat gezeigt, dass dieses Vorhaben im Kultursektor und die inklusive Öffnung nicht aus eigenen Ressourcen, eigenen Wissen geschafft und angegangen werden kann, sondern es bedarf externer Expertise, Ressourcen und vor allen Dingen Know-how-Transfer, um die Zugänge für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Und Voraussetzung ist natürlich für ein wirklich gutes Gelingen dieses Öffnungsprozesses, dass Menschen mit Behinderung maßgeblicher Teil in der Umsetzung dieser Transformation sind, nach dem Motto Nothing about us without us. Und da hat Franzi eben ja schon sehr klar darauf hingewiesen. Wir freuen uns sehr, dass Helge Lind und andere politische Akteure unter Ihnen diese Zusammenhänge erkannt haben und hier vor nicht allzu langer Zeit einen parlamentarischen Beschluss auf den Weg gebracht haben, der es ermöglicht, dass wir mit Unlabel ab diesem Monat unser Access Maker Beratungs- und Qualifizierungsprogramm für die kommenden drei Jahre bundesweit skalieren können. Das wird natürlich die Reichweite unserer Aktivitäten vergrößern, das Thema auf Bundesebene zunehmend verankern. Und ein nachhaltiger Impact auf die Kulturlandschaft wird hergestellt. Aber ein einzelnes Projekt kann natürlich nicht die Welt verändern. Und es liegt also an uns allen, an jedem von uns, durch ihre oder seine Rolle und Funktion, die Strukturen in der Kulturlandschaft wirklich nachhaltig zu verändern. Und es geht hier nicht nur um die Verbesserung des Zugangs zu Kunst und Kultur für Menschen mit Behinderung, sondern um die Weiterentwicklung unserer gesamten Gesellschaft durch Vielfalt und Inklusion und die Bewahrung unserer kostbaren demokratischen Vielstimmigkeit. Und wir plädieren sehr stark dafür, dass es wirklich überfällig ist, dass Kulturpolitik konkrete Handlungsempfehlungen und vielleicht auch Vorgaben definiert für den Kultursektor. Wir brauchen klare und verpflichtende Richtlinien für alle, zum Beispiel durch klare Vorgaben,
Sie müssen dass jetzt trotzdem auf die Zeit achten.
Ja, ich bin gleich fertig. Durch die Verpflichtungen und Vorgaben, dass ein bestimmtes Budget zum Beispiel fest für Barrierefreiheit einkalkuliert werden muss, oder aber auch die Einführung von einem Kulturbarrierefreiheitsfonds nach dem Beispiel des Access to Work Programms aus Großbritannien, wo Künstlerinnen und Institutionen Gelder für Barrierefreiheitsmaßnahmen beantragen können. Wie Herr Helbig eben sagte, ist das ein riesengroßes Problem. Aber es braucht natürlich auch die Öffnung von Ausbildungsinstitutionen.
Weil ja. Bei Ihnen muss nicht übersetzt werden und deshalb bin ich da etwas strenger.
Okay, ich bin jetzt fertig.
Sie haben ja noch die Möglichkeit, in den anderen Runden zu antworten. Ja?
Vielen Dank.
Weil wenn jetzt jeder seine Zeit verdoppelt, schaffen wir nur eine Frage-Antwort-Runde. Das wäre auch nicht schön. Also auch für beteiligten Abgeordneten nicht, weil da nicht weiter nachgefragt werden kann.
Nee. Freuen, wenn wir hier in Partnerschaft gemeinsam dafür sorgen, dass wir wirklich zugänglicher werden in Deutschland. Denn
bitte? Vielen Dank, wirklich. Also wir gehen immer weiter drüber. Das ist, ich meine das nicht böse, aber das ist, es muss einfach in der Zeit bleiben. Es hilft nichts. Und dann schließt an Frau Roßkamp, bitte.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, hier sprechen zu dürfen vor diesem Ausschuss. Ja, Nina Roßkamp ist mein Name. Ich leite seit 2012 Geiso 20, ein Atelier, eine Galerie und eine Sammlung, einen Ort für Outsider-Art bei der Lebenshilfe Braunschweig. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die KünstlerInnen, ob aktuell im Atelier arbeitend oder in der Sammlung Geiso 20 vertreten. Mir ist wichtig, dass sich die Kunstschaffenden individuell und langfristig auf ihre künstlerische Arbeit konzentrieren können. Seit 1992 wird bei uns qualitativ hochwertige Outsider-Art in regionale, nationale und internationale Ausstellungen, ob in die USA oder nach Japan, vermittelt. Workshops mit freischaffenden KünstlerInnen sind fester Bestandteil des Programms der Galerie Geiso 20. Diese künstlerischen Impulse werden auch weltweit von unserem über Jahre hinweg aufgebauten Netzwerk organisiert und Geiso 20 ist regelmäßig beteiligt. Neben dem Empowerment der KünstlerInnen steht demnach die Vermittlung der Kunst in Ausstellungen und die Stärkung des Ortes Geiso 20 im Fokus. Projekte fördern zum einen Begegnungen, zum anderen erzeugen sie eine Öffentlichkeit, die wiederum die nachhaltige Sicherung von Geiso 20 stärkt. Durch das Engagement von Einrichtungen wie Geiso 20 wird die Kunstförderung von Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Lebenshilfe Braunschweig als Trägerinstitution sichert die grundlegende räumliche, materielle und personelle Ausstattung. Für projektbezogene Arbeiten wie Workshops oder Ausstellungen in der Galerie Geiso 20 mussten schon immer Fördergelder beantragt werden. Geiso 20 ist formell eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Das Spannungsfeld von sozialer Arbeit und Kunst, das in der täglichen Arbeit und in der Betrachtung der Kunst eine wichtige Rolle spielt, schließt Geiso 20 aus zahlreichen kulturellen Fördertöpfen aus. Aktuell beschäftigt uns die Frage, bleiben wir zu 100% Teil der Lebenshilfe Braunschweig oder gehen einzelne Teile bald unabhängigere Wege, die unsere Arbeit nachhaltig absichern können? Wie können Sie uns darin unterstützen? Ich glaube, dass Orte wie Geiso 20, von denen es in Deutschland Hunderte in den unterschiedlichsten Organisationsformen gibt, eine stärkere gesellschaftspolitische Setzung benötigen, die ihre langfristige Absicherung stärkt. Ihr gesellschaftlicher Auftrag, die Förderung des Kunstschaffens von Menschen mit Beeinträchtigung, sowie die Vermittlung ihrer Werke in Ausstellungskontexte, sollte festgeschrieben werden. Sie sind wichtige Kunstorte, die die Gesellschaft und die Kunstwelt bereichern. Immer mehr Städte und Bundesländer fördern Outsider-Art. Aktuell läuft zum Beispiel bis zum 14. Juli das Festival für Outsider-Art und Inklusion Coming In, initiiert vom Kulturamt der Stadt Nürtingen in Baden-Württemberg. Das Festival, das 24 erstmals stattfindet, hat sich in der Vorbereitung zu einer breiten Kooperation mit über 10 PartnerInnen vom Kulturamt über das Museum Sammlung Prinzhorn bis hin zur Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen entwickelt. Auch der Bund zeigt immer größeres Interesse an Outsider-Art. Neben Werken aus weiteren Outsider-Art-Ateliers wurden Ende 2022 9 Werke des Künstlers Lutz Möller aus Geiso 20 von der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland angekauft. Konkret kann eine bundesweite Verstetigung und Sicherung solch wertvoller Aktivitäten mit einer zentralen oder auf föderaler Ebene eingerichteten Förder- und Vermittlungsstelle für Outsider-Art helfen, koordinatorische, finanzielle und vermittelnde Unterstützung für Orte wie Geiso 20 zu gewährleisten. Gesellschaftlich stehen wir meiner Meinung nach an einem Punkt, der eine große Chance für Orte alternativer Kunstproduktion wie Geiso 20 einer ist, darstellt. Museen sind seit der Veröffentlichung der neuen ICOM-Statuten 22 aufgefordert, Vielfältigkeit und Nachhaltigkeit zu fördern. Sie arbeiten und kommunizieren unter Beteiligung von Gemeinschaften und bieten vielfältige Erfahrungen für Bildung, Vergnügen, Reflexion und Wissensaustausch. Im Gegensatz zu der Definition, die ab 2007 galt, bedeutet das ein gemeinsames Entwickeln von Formaten, auch mit Menschen mit Beeinträchtigung. Hier sind wir in Braunschweig auf dem Weg. Nach einer Idee von PD Dr. Thomas Röske, Leiter des Museums Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, werden wir Anfang 25 das Atelier Geiso 20 im Sprengelmuseum Hannover präsentieren. Gemeinsam mit den KünstlerInnen gestalten wir nicht nur die Vermittlungsarbeit, sondern wickeln auch die Ausstellung inhaltlich miteinander. Geiso 20 wird als gewachsener Ort der Interaktion und Präsentation gezeigt. Neben ausgewählten Kunstwerken wird die inzwischen 32-jährige Geschichte ebenso im Mittelpunkt stehen wie politisch wichtige Ereignisse und Entscheidungen. Die Chancen für die Kunst und für die Wahrnehmung von Kunst seitens der Gesellschaft sind meiner Meinung nach, dass wir uns auf den Weg hin zu einem veränderten Begriff von Kunst machen. Ich zitiere jetzt wieder Thomas Röske: Eine wirklich gleichberechtigte Integration im Sinne von Inklusion der Outsider-Art in den Kunstbetrieb wird erst dann erreicht sein, wenn wir auch unsere Auffassung von Kunst allgemein erweitert haben und hinter den Werken in Ausstellungen nicht mehr nur Menschen mit einem Wirklichkeitszugang erwarten, der unserem eigenen weitgehenden gleicht, sondern offen sind für eine Fülle von alternativen Botschaften, so eigensinnig und abwegig sie auch sein mögen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich will das noch mal erklären. Wir haben die Genehmigung von der Präsidentin für 2 Stunden Ausschuss Kultur an diesem Nachmittag. Wir gehen immer mal 5 oder 10 Minuten drüber. Es ist parallel dazu tagt das Plenum. Das heißt, wir können nicht gnadenlos überziehen. Und deshalb muss ich diejenigen, die nicht auf Übersetzung angewiesen sind, bitte darauf achten, in der Zeit zu bleiben. Wenn 4 oder 5 Personen 2 oder 3 oder 4 Minuten sogar drüber gehen, dann sprengt das einfach den Rahmen, den wir genehmigt haben als Ausschuss. Wir haben jetzt schon eine Stunde weg von den 2 Stunden und deshalb muss ich Sie wirklich herzlich bitten, auf die eingeblendete Uhr zu achten, so leid es mir tut. Das wird jetzt eine volle Runde und danach wird es schon eine verkürzte Runde werden, weil wir das zeitlich ansonsten gar nicht hinbekommen. Also einmal 3 Minuten als Fraktionsrunde und dann 2 Minuten und ich werde auch die Antworten mit der Uhr laufen lassen müssen. Es geht leider nicht anders. Ja? Vielen herzlichen Dank. Es beginnt die Fraktionsrunde für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Schenderlein, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für das Gespräch und für die vielen zahlreichen, so sehr hochinteressanten, aber eben einprägsamen Beiträge auch. Und ich freue mich, dass wir dieses Thema heute im Ausschuss behandeln. Deutschland ist ja eine wahre Kulturnation, so unglaublich reich. Und wir sollten doch den Anspruch haben, dass grundsätzlich immer alle Kulturangebote barrierefrei, mindestens barrierearm, angeboten werden und damit eben auch die Teilhabe ermöglicht wird. Wir hatten im vergangenen Jahr dazu auch einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion, Kultur ohne Barrieren für alle zugänglich machen. Inklusion ist Handlungsauftrag. Haben uns da gefreut, dass es auch parteiübergreifend auf Zustimmung gestoßen ist. Trotzdem gibt es ja viele Themen, die Sie auch angesprochen haben. Es hakt durchaus auch an der Umsetzung bei konkreten Vorhaben. Und wichtig für uns ist eben, dass man all das auf den Weg bringt, weil es doch so wichtig auch ist, eine Bereicherung darstellt für uns als Gesellschaft, aber eben auch für alle in Gänze. Ich habe noch ein paar Fragen, die uns ganz konkret interessieren. Zunächst an Herrn Helbing, aber auch gleichzeitig an Herrn Jansen. Zum einen noch mal vielleicht ein Schwerpunkt darauf, welche Hürden konkret überwunden werden müssen, damit Künstlerinnen und Künstler aktiv auch teilhaben können, also aktiv auch tätig werden können. Oder auch ganz konkret, wir diskutieren ja über die Filmförderung. Wo sehen Sie da beispielsweise noch mal Ansatzpunkte, auch konkret bei diesem Gesetzvorhaben hier Änderungen oder noch mal Dinge dazu aufzunehmen, die eben der Barrierefreiheit gut tun würden? An Frau Lammers die Frage. Sie sind ja unglaublich stark vernetzt. Sie machen ganz viel im Bereich Festivals. Und da vielleicht noch mal, wie weit geht da diese Vernetzung? Also sind Sie da auch mit dem Tourismusbereich vernetzt, mit Ländern, mit den sozialen Medien? Wir hatten ja auch in unserem Antrag zum Beispiel gefordert, dass es eine zentrale Datenbank geben soll mit allen barrierefreien Kulturangeboten. Also vielleicht das noch mal so als Aspekt der Vernetzung und was können wir da auch leisten und was können wir auch politisch voranbringen, also im Hinblick auf Vernetzung. Und vielleicht noch, weil Sie ja sicher auch in der Corona-Pandemie sehr große Einschränkungen ja hatten. Gibt es da trotzdem Beispiele, die Sie uns noch mal mit auf den Weg geben können, wo Sie sagen, da ist es gut gelaufen oder das hilft Ihnen auch jetzt in der aktuellen Zeit, also die quasi Sie positiv nutzen können. Vielen Dank.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Tesfayesu, bitte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die eindrücklichen Worte. Und ich bin sehr dankbar, gerade auch, weil Herr Duse so deutlich gesagt hat, dass es eine Demokratiefrage ist. Natürlich geht es um Chancengleichheit, es geht auch um Menschenrechte, aber letztlich geht es auch darum, wie ernst wir unsere Demokratie nehmen, wenn wir Menschen ausschließen von Teilhabeprozessen, wenn wir sie ausschließen von Meinungsbildungsprozessen. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass gerade die Kultur auch eigentlich ein wichtiger Ort ist für Meinungsbildung, demokratische Auseinandersetzung und grundlegend eigentlich für die gelebte Demokratie. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass alle auch teilhaben dürfen. Ich würde meine erste Frage gerne an Herrn Janssen richten. Sie haben gesagt, zwei Punkte hatte ich mir notiert. Zum einen der Bereich Ausbildung. Das ist ein Punkt, der uns auch bei unserem Fachgespräch zu Diversität im Film genannt wurde, dass bei der Ausbildung enorme Barrieren sind. Wenn Sie das vielleicht noch näher ausführen würden. Und dann der zweite Punkt, Schubladen und Barrieren in den Köpfen. Auch Frau Lammers hat ja gesagt, ne, also das ist Barrierefreiheit ist noch keine Inklusion. Es muss auch die Offenheit in den Köpfen da sein. Da würde mich natürlich interessieren, was können wir tun? Haben Sie Ideen? Gibt es Vorschläge? Und vielleicht ein dritter Aspekt auch. Es gibt ja so Tools wie zum Beispiel die Greta-App. Wie bewerten Sie die? Läuft das gut? Braucht es mehr davon? Ist es eher ein falscher Weg? Das würde mich interessieren. Und eine weitere Frage würde ich gerne an Helbling richten. Da würde ich gerne den Bereich Medien gern näher beleuchten. Da sehen wir immer wieder, dass Bilder reproduziert werden, die eigentlich behindertenfeindlich sind in Gesprächen, in den Bildersprachen. Und da würde mich interessieren, wie Sie das bewerten. Also was braucht es, damit wir da auch andere Formate haben, andere Bilder? Ich erinnere mich an einem Beispiel in der Tagesschau in der Sendung, wo es darum ging, dass behinderte Menschen eben zu Tode kamen, weil die Pflegerin eben dort agierte und sie umbrachte oder wer auch immer. Und dass da Narrative sind, die Verständnis dafür zeigen, weil aufgrund der Hürde und der Barriere, wie können wir da agieren? Und vielleicht letzte auch an Herrn Helbling. Braucht es nicht auch behindertenspezifische Kultur, also eine Förderung von Gebärdenkultur, all diese Aspekte? Das würde mich auch sehr interessieren.
Vielen Dank. Für die AfD, Frau von Storch, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Es sind so viele Fragen, die man alle, glaube ich, gar nicht unterkriegt. Ich glaube, es gibt großen Konsens darüber, dass wir versuchen, in einer Demokratie, aber vor allen Dingen eben in einem wohlhabenden Industrieland die bestmögliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Was mich interessiert, ist sozusagen die praktische Grenze, die das irgendwo hat. Zum Beispiel, Herr Dusel, Sie sprachen, Sie haben differenziert zwischen den drei Ps, Publikum, Personal und Programm. Das heißt, auf Angebot wie auf Nachfrageseite Inklusion bestmöglicher Art. Das aber eben große finanzielle Mittel, glaube ich, benötigt. Und da ist die Frage an Sie, sehen Sie da eine Grenze oder sehen Sie da ein Budget, was erforderlich ist? Können Sie das irgendwie in Zahlen fassen, was Sie denken, was gebraucht würde an finanziellen Mitteln, um im ganzen breiten Bereich von Medien und Kultur die vollständige Inklusion zu gewährleisten? Ich habe den Eindruck, dass das an vielen Stellen der springende Punkt ist. Barrierefreiheit überall zu gewährleisten. Und das ist, wie schon hingewiesen, natürlich nicht alles, aber trotzdem ein großer Teil. Das ist das eine. Und die andere Frage, die sich anschließt, Sind Sie der Meinung, dass es Grenzen gibt? Also vielleicht richtet sich die Frage ein bisschen an Herrn Helbing, der davon gesprochen hatte, wir haben 250.000 Gehörlose und im Prinzip bräuchten die, selbstverständlich brauchen die einen Dolmetscher eigentlich 24/7, also jeder Tag, zu jeder Zeit, überall. Wie wollen wir das darstellen? Und hier die konkrete Frage, ist möglicherweise KI hier eine Lösung? Gibt es da Forschung, gibt es da Projekte, die gerade im Bereich der Inklusion von Behinderten mit bestimmten Behinderungen, wo wir mit künstlicher Intelligenz möglicherweise große Fortschritte machen könnten, gibt es da was? Wissen Sie, ob es da Projekte gibt? Muss das mehr gefördert werden? Wäre das möglicherweise ein Mittel, um bestimmte Behinderungen sozusagen besser integrieren zu können? Vielleicht das in der ersten Runde.
Vielen Dank. Für die FDP Frau Plukowski-Merten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich war jetzt irgendwie mit der Abfolge überrascht, aber es ist schön, dass ich schon dran bin. Freut mich. Freut mich. Ja, wundervoll. Alles gut. Ja, vielen Dank an Herrn Dusif und auch an die Sachverständigen für ihre Statements und ihren Input, der doch sehr reichlich war. Und ich fange gleich an mit und mache eine Replik auf Franziska Lammers, wie sie sagte, Inklusion entsteht im Austausch miteinander. Und genau dafür sind wir ja heute da und wollen das hier auch tatsächlich in der Breite machen. Umso schöner, dass wir tatsächlich auch in einer sehr großen Breite diskutieren. Das, was alles mit dem Thema Inklusion zusammenhängt und gerade auch im Kulturbereich, weil Kultur ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und diese Spiegel und unsere Gesellschaft schließen alle mit ein. Aber wie können wir es erreichen, tatsächlich, dass es auch wirklich alle einschließt? Darüber wollen wir heute reden. Und Kultur schafft immer Raum der Begegnung, der auch jenseits von Sprache Dinge vermitteln kann, die uns ja auch viel auch im gegenseitigen Austausch und miteinander voranbringen. Wir können da Perspektivwechsel einnehmen, wir können von der Vielfalt lernen, wir können teilen, vieles teilen und uns besser verstehen. Und dafür müssen wir eben diese Teilhabe auch wirklich schaffen können. Und deswegen bin ich umso dankbarer für die Beiträge und den Input, den es heute gab. Und da bin ich auch ganz bei dem, was Herr Dusel am Anfang gesagt hat, als er nochmal herausgestellt hat, dass eben Inklusion kein Thema ist, das man so nebenbei behandeln kann, dass es keine Mode ist, keine Modeerscheinung, sondern tatsächlich ja zu uns dazugehört und immer mit hineingedacht werden muss und sollte in unserem täglichen Beieinander und Miteinander. Es ist eine Querschnittsaufgabe, auch das kam sehr gut bei den Beiträgen von Ihnen hier nochmal zutage. Und deswegen würde ich da gerne nochmal in die Tiefe gehen. Und in der ersten Runde meine Fragen an Frau Roskamp stellen und da noch mal drauf eingehen, wie Sie es auch schon mal angefangen haben, in Ihrem Beitrag darzustellen. Und die Frage stellen, wie können wir dazu beitragen, eine Offenheit gegenüber künstlerischen Perspektiven zu erwirken, die bislang unterrepräsentiert waren. Sie haben von diesem Projekt jetzt mit der Hannover gesprochen. Sehen Sie da sinnvolle Übergänge oder auch Grenzen zwischen konkreten Projekten für Menschen mit Beeinträchtigungen, wie Sie es auch im Geiso 20 machen und jetzt auch dort versuchen und der Branche? Und auch eine Frage an Herrn Janssen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme und dem, was Sie gerade auch mitgegeben haben, auf einen Handlungsleitfaden rekurriert. Und vielleicht können Sie da noch mal sagen, wie Sie mit dem Teilprojekt Rollenfang Labor und mit dem Handlungsleitfaden effektiv an Produktionen, wie Sie das weitergeben wollen und damit dann arbeiten können und da vielleicht auch tatsächlich einen Beitrag leisten können, dass sich da auch was verändert. Dankeschön.
Vielen Dank. Für die Linke Herr Kort, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im UN-Fachausschuss Abschlussbericht, ich glaube, Frau Reuter hat das eben schon erwähnt, ist das ja ein verheerendes Zeugnis, was dem Bundesrepublik ausgestellt wird, was die kulturelle Teilhabe angeht. Also ich glaube, in der Tat Tunesien, China und Spanien irgendwie sind da noch vor. Das ist ja in jeder Hinsicht ein katastrophaler Befund. Deswegen meine erste Frage an Herrn Dusel als Beauftragter der Bundesregierung. Aufgrund dieses Berichts, was sind die konkreten Maßnahmen, die angedacht sind, die finanziert sind und die umgesetzt werden, gibt es sie überhaupt? Das würde mich interessieren. Und zum Zweiten eine Frage an Herrn Janssen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme berichtet, was also die Frage von Realisierung von bestimmten Projekten angeht, dass es oftmals beim öffentlich-rechtlichen Projekten schwieriger wäre, als bei privaten, ich glaube, Sie haben so die UV und Netflix genannt. Das würde mich nochmal interessieren, was sind da eigentlich die strukturellen Gründe dafür? Ich bin überwiegend ein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber das ist ja ein wirklich interessanter Hinweis, den Sie ergeben haben. Vielleicht können Sie das noch ausführen.
Vielen Dank für die SPD. Frau Koss, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Viel ist ja schon gesagt worden. Ich möchte mich noch mal dem Dank an alle anschließen, die sich hier ganz, ganz doll vorbereitet haben und uns das hier dargelegt haben. Und für mich war es noch mal ganz wichtig zu hören, welche Barrieren es gibt und welche Möglichkeiten Sie schon gefunden haben, hier in den Austausch zu gehen und Inklusion zu leben. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und ich danke natürlich auch der Vorsitzenden und dem Ausschusssekretariat, dass wir hier heute etwas barrierefreier tagen können. Das zeigt nochmal ganz deutlich, wie schwierig es ist, tatsächlich Barrierefreiheit herzustellen und Barrierefreiheit auch zu leben. Und daher bin ich nochmal ganz froh, dass es darauf hingewiesen wurde, dass es natürlich auch Geld kostet, wenn man Barrierefreiheit leben möchte und leben muss. Und für mich, Herr Duse, ist es noch mal ganz wichtig gewesen, darauf zu schauen, dass Sie ja seit 2022 mit dem Deutschen Kulturrat schon Werkstattgespräche geführt haben und mich, ich hoffe sehr darauf, da bald Teilhabeempfehlungen zu bekommen, die wir dann auch miteinander beraten und umsetzen können. Und jetzt komme ich zu meinen konkreten Fragen. Erst einmal an Frau Reuter. Zunächst freue ich mich natürlich, dass es dank der Unterstützung durch unsere Fraktion gelungen ist, die Förderung für das Modellprojekt des Kompetenzzentrums für Inklusion, Barrierefreiheit und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in den Bundeshaushalt einzustellen. Das haben Sie ja vorhin noch mal deutlich gemacht. Ich würde gerne wissen, da es sich ja um ein Modellprojekt handelt, wie weit sind Sie jetzt? Was wird folgen? Was wünschen Sie sich noch? Wir haben ja auch ganz viel über Inklusion jetzt schon in der Kultur gehört. Sie haben das alle dargestellt. Für mich jetzt noch mal zum Thema Medien. Herr Dusel, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie vor Jahren noch als Landesbeauftragter in Brandenburg erreicht, dass im RBB das Sandmännchen in Gebärdensprache gedolmetscht wird. Wie steht es heute mit der Barrierefreiheit im Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere bei der Deutschen Welle? Und wie sieht es bei den Privatsendern aus? Ich habe noch eine Frage, Herr Dusel. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur, aber auch bauliche Maßnahmen. Das Festival Theaterform, das gerade in Braunschweig zu Ende ging, berücksichtigt unter dem Stichwort Barrierefreiheit daneben Gebärdensprache, Autodeskription, leichte Sprache und so weiter und so fort. Für mich, wie möchte ich die Frage anschließen? Wie barrierefrei sind eigentlich die großen BKM-geförderten Häuser? Gibt es Überlegungen, für den barrierefreien Zugang gezielt Fördermittel zur Verfügung zu stellen? Frau Reuter hat einen solchen Fonds ja aus Mitteln der Ausgleichsabgabe angesprochen. Das soll von mir erstmal sein.
Vielen Dank. Wir gehen in der Antwortrunde wieder in der gleichen Reihenfolge vor. Und für alle, die keine Dolmetschung brauchen, steht da oben wieder die Uhr, die Sie berücksichtigen müssen. Vielen Dank. Es beginnt Herr Dusel.
Ja, ich würde ganz gerne beginnen sozusagen mit den Maßnahmen. Als Beauftragter der Bundesregierung bin ich ja nicht weisungsberechtigt, kann zwar selbst auch nicht angewiesen werden, aber kann sozusagen niemanden anweisen. Was ich mache, ist nach dem Gesetz darauf hinzuwirken, dass der Bund seine Verpflichtung für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen auch gerecht wird. Das mache ich über Teilhabeempfehlungen und deswegen haben wir tatsächlich jetzt nicht zum ersten Mal, ich habe das schon mal gemacht, eigentlich zwei, dreimal schon gemacht, der Bundesregierung Teilhabeempfehlungen zu geben und das wirkt. Ich merke das, wir haben beispielsweise die Ausgleichsabgabe jetzt gerade mal verdoppelt. Das war eine Forderung von mir aus dem Jahr 2019. Deswegen die Teilhabeempfehlungen sozusagen zusammen mit dem Deutschen Kulturrat, die jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann übergeben werden. Und ich freue mich sehr, wenn Sie, Sie sind herzlich eingeladen, bei der Übergabe der Teilhabeempfehlungen dann mich im Kleisthaus besuchen und wir dann sozusagen wirklich in den Diskurs kommen, weil da wird konkret drinstehen, was aus meiner Sicht gemacht werden muss. Ich will auf die Rede des Bundespräsidenten anlässlich 75 Jahre Grundgesetz kurz eingehen, der ja gesagt hat, dass das Grundgesetz im Grunde nicht die Beschreibung des Ist-Zustandes ist. Wir erinnern uns, Artikel 3 Absatz 3 Satz 2, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, sondern es muss der Kompass sein für unser Handeln. Und da ist es in der Tat so, dass wir tatsächlich in Deutschland immer noch die Situation haben, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich benachteiligt werden, systematisch auch benachteiligt werden. Und das muss sich, finde ich, und das steht unserer Demokratie gut zu Gesicht, das auch wirklich dann zu ändern. Frau von Storch, zur Barrierefreiheit, was kostet es denn? Ich glaube, uns muss erst mal klar werden, dass Barrierefreiheit zwei Dimensionen hat. Natürlich hat Barrierefreiheit eine tiefe soziale Dimension, nämlich man schafft über Barrierefreiheit die Möglichkeit, zusammenzukommen. Wenn ich nicht gemeinsam irgendwie, weil ich im Rollstuhl bin, nicht in die Kneipe reinkomme oder ins Kino, dann kann ich den Film nicht sehen und kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht drüber sprechen. Barrierefreiheit ist aber viel mehr und darauf möchte ich Sie sozusagen Sie mitnehmen. Barrierefreiheit, meine Damen und Herren, ist ein Qualitätsstandard für ein modernes Land. Barrierefreiheit ist ein Qualitätsstandard für moderne Kultur. Barrierefreiheit ist ein Qualitätsstandard, wenn ich über Theater, über Kinos, über Festivals rede. Wer heutzutage ein Festival macht, wer heutzutage ein Theater eröffnet und macht das mit Barrieren, der macht einen schlechten Job. Es ist unprofessionell, Barrieren zu bauen. Das zu verstehen, dass die Barrierefreiheit nicht nur gut für Menschen mit Behinderungen ist, sondern unser Land qualitativ nach vorne bringt, das ist wichtig. Und dazu braucht es eine Priorität. Frau von Storch, es käme niemand auf die Idee, darüber nachzudenken, was es denn kostet, um Brandschutz herzustellen im Bereich von Museen oder von Kinos oder von Theatern. Komischerweise diskutieren wir aber im Bereich der Barrierefreiheit diese Frage dieser Kosten. Und da will ich sagen, natürlich kostet das auch Geld. Ich muss zu Ende kommen. Aber es ist eine Frage der, es ist eine Frage der Priorität. Und oftmals, und das erlebe ich ganz oft, kostet es gar kein Geld, sondern einfach nur einen guten Gedanken, eine gute Idee. Und da empfiehlt es sich wirklich, Menschen mit Behinderungen mit einzubeziehen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Schilder oder Screens so weit oben angebracht sind, dass die als jemand mit einer Sehbehinderung gar nicht lesen kann, weil die so weit oben sind. Stichwort Bahnhöfe. Man setzt die einfach nur runter in Augenhöhe, wie wir das alle kennen von den Flughäfen. Dann kostet es keinen Cent mehr, aber es führt dazu, dass es barrierefreier ist. Ganz zum Schluss zur CDU. Da werbe ich sehr dafür, meine Damen und Herren. Wir müssen das Thema Barrierefreiheit rechtlich neu fassen. Und ich werbe sehr dafür, dass dann, wenn es ins parlamentarische Verfahren kommt, das Behindertengleichstellungsgesetz unterstützt wird von möglichst vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Wir wollen und haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir über das Behindertengleichstellungsgesetz auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichten wollen. Das haben die Österreicher vor 7, 8 Jahren gemacht und dort, meine Damen und Herren, ist nicht das Abendland untergegangen. Ich erlebe oftmals in der Diskussion, dass es Leute gibt, die sagen, wenn ihr das macht, also wenn ihr jetzt auch dafür sorgt, dass private Anbieter, beispielsweise Festivals, beispielsweise Theater, wenn ihr die zur Barrierefreiheit verpflichtet, weil nämlich unser Steuergeld auch dahin geht, dann würde das Abendland bei uns untergehen. Und deswegen mein dringender Appell, das soll jetzt nach Haushaltsaufstellung das Gesetz letztlich dann auch in die Ressortabstimmung gehen, dass das sozusagen von Ihnen unterstützt wird. Denn, ich will es nur mal sagen, auf Freiwilligkeit zu setzen oder auf bessere Einsicht zu setzen im Bereich des Privaten, hat uns gezeigt, dass es nichts nützt. Wir brauchen tatsächlich die gesetzliche Regelung dafür. Und unterhalb der Gesetze tatsächlich, so wie ich das schon gesagt habe, muss das Thema der Barrierefreiheit in die Richtlinien rein, in die Förderrichtlinien rein. Ganz zum Schluss, weil die Gebärdensprachkultur für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Auch die Gebärdensprachkultur, also die Gehörlosenkultur, ist explizit in Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention benannt. Und damit sozusagen Kunst und Kultur inklusiver werden kann, braucht es natürlich dann auch die entsprechende Unterstützung, wenn es um Arbeitsassistenzen und weiteres geht. Das vielleicht ein Punkt noch, sorry. Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk. Es geht voran. Ja, ich habe tatsächlich das Sandmännchen dafür ein bisschen gesorgt, dass man das Sandmännchen auch gebärdet. Also Sie können sich das anschauen. Die Kids gucken mittlerweile Sandmännchen über die Plattform sandmännchen.de. Können Sie alle mal gucken. Da gibt es auch in Gebärdensprache. millionenfach angeklickt, weil Großeltern, die beispielsweise taub sind, zusammen dann mit ihren Enkeln das angucken können oder umgekehrt. Das ist einfach großartig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird besser. Die Untertitelungsquoten nehmen zu. Die Audiodeskriptionquoten nehmen zu. Auch die Frage der Gebärdensprachdolmetschung nimmt zu. Aber es ist noch, weiß Gott, nicht ausreichend. Und ich werde an dem Tag feiern, an dem ich zum ersten Mal in der ARD-Tagesschau im ersten Programm oder bei ZDF im zweiten Programm bei heute eine Gebärdensprachdolmetscherin in der Hauptsendung sehe und nicht die Menschen verwiesen werden auf Phoenix. Nichts gegen Phoenix, aber ich glaube, das würde auch ARD und ZDF gut zu Gesicht stehen. Die machen ja jetzt was auch zur leichten Sprache, Tagesschau, großartig. Und bei den Privaten, da ist noch deutlich Luft nach oben.
Vielen Dank. Herr Helbing, bitte.
Ja, vielen Dank erstmal für diese unterschiedlichen Fragen. Es wurde vorhin angesprochen, wie man das mit dem Zugang macht. Also ich war beim Bundesparteitag von der CDU mal gewesen und da hatten wir ja darüber gesprochen, über die Umsetzung der UN-Konvention. Der Zugang ist einfach so, dass wir wollen, dass eine Minderheitensprache, dass die Gebärdensprache als Minderheitensprache mit anerkannt wird. Wenn das so ist, dann ist die Umsetzung eigentlich auch leichter, weil es dann eine Pflicht gibt, die man nicht immer über Einzelnen einfordern muss. Und dann die andere Frage war gewesen, zum Beispiel Einblendung, Gebärdensprache und so weiter. Für uns ist es einfach wichtig, dass Gehörlose jetzt nicht immer nur adaptiert kriegen, was Hörende brauchen und so weiter, sondern es geht ja auch um unsere Sprache, um dass wir Mittel haben, damit wir dann auch eigene Formate aufbauen können. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist so nicht möglich. Und weil gerade die Bildung und die Förderung der Jugendlichen und Kinder so wichtig ist, sie müssen auch mehr lernen, auch aus ihrer Gebärdensprachkultur oder Gebärdenkultur. Und dann noch die andere Frage von seitens der AfD. Wie sieht es aus mit diesem 24/7? Wir haben eine App entwickelt. Unser Zentrum hat eine App entwickelt, eine Dolmetscher-App entwickelt. Diese könnte 24/7 zur Verfügung stehen, dass der Gehörlose den Dolmetscher in der Tasche hat. Da geht es einfach darum, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Zeit die Dolmetscher zur Verfügung stehen. Und dadurch werden natürlich eine Menge Kosten eingespart, weil ja die Fahrkosten zum Beispiel nicht bezahlt werden müssen. Aber die Umsetzung momentan ist noch schwierig, weil für den Anfang bräuchten wir Unterstützung, damit wir das wirklich optimal umsetzen können. In der Zukunft würde das dann sich von alleine tragen. Aber wir können es im Moment leider noch nicht umsetzen. Und jetzt nur noch eine Sache, nochmal eine Frage an die AfD. Ich muss das jetzt auch nochmal betonen, was die Kosten betrifft. Also ich wirklich, da kann ich jetzt nicht mitziehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber da wollte ich noch was. Ja, also die Inklusion, ich schließe mich da voll Herrn Dusel an, so wie er das jetzt ausgesagt hat. Ja. Und noch ein Punkt. Das, was jetzt Herr Duse noch mal sagte, was die Finanzierung, glauben Sie mir, dass wir auch an den Möglichkeiten arbeiten, dass wir die Behinderten immer wieder selber mit versuchen, Lösungen zu finden, um dass Kosten nicht ins Immense steigen. Aber wir haben das Recht an der Teilhabe. Wir wollen die gerade in der Kultur und in dem Medienbereich auch Möglichkeiten haben, um selbst zu entscheiden, wie wir es mit ihnen gemeinsam dann die Teilhabe ermöglichen können. Ja, das ist jetzt für uns ganz wichtig, dass wir das leichter so umsetzen können. Und das war einfach nur meine Empfehlung. Das war's. Danke.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Janssen, bitte.
Entschuldigung, es sind so viele Fragen, deshalb wirklich ganz schnell. Also Filmförderungsgesetz, darüber könnten wir 7 Stunden reden. Aber vielleicht ist es so, wir von Rollenfang schicken Tandems, um sozusagen Ängste zu überwinden, mit ans Set, wenn gewünscht. Der Coach oder die Coachin ist gleichzeitig Vertrauensperson für den Schauspieler, die Schauspielerin mit Behinderung und Ansprechpartner für die Produzierenden, weil die scheuen sich natürlich, bestimmte Sachen anzusprechen. Wie geht jemand aufs Klo? Warum ist jemand blind? Was mache ich mit dem? Also wirklich ganz kurz. Dann geht es weiter zu den Grünen. Ja, die Ausbildung, das ist wirklich, wirklich, ich glaube, es gibt nur, wie heißt er denn, aus der verunglückte Sebastian, nein, hilf mir, Lisette. Samuel Koch, der eine Ausbildung durchlebt hat. Aber selbst danach hat in Hannover in der Hochschule kein Schauspieler bzw. Schauspielerin mehr die Ausbildung begonnen, obwohl das ZDF Umbaumaßnahmen mitfinanziert hat, um das zu ermöglichen. Also das ist wirklich, und hinter vorgehaltener Hand sagen die auch, wir haben 9 Ausbildungsplätze und 500 Bewerbungen. Glauben Sie dann etwa, da nehmen wir einen Kandidaten, der eine Behinderung hat? So, habe ich aber nicht gesagt. Dann noch mal von den Grünen Schubladendenken. Ja, das versuchen wir wirklich in dem Rollenfanglabor aufzubrechen, weil das sollen nicht Fachleute sein, sondern, was wir ja auch schon mehrfach heute gesagt haben, miteinander in einer inklusiven Runde. Also es sind alles Künstlerinnen dort, und wir haben einen Film oder wir haben dort eine Idee eines Films konzipiert in diesem haben dann in dem ersten inklusiven Writers Room, der interdisziplinär besetzt ist und inklusiv, das Drehbuch geschrieben und haben diesen Film realisiert. Premiere wird er haben am 30. September. Zusammen auch mit dem Handlungsleitfaden und unserem 10. Geburtstag werden wir das allen öffentlich machen. Und ich lade Sie jetzt schon alle ein ins Theater am Pfefferberg, wenn es dann uns noch gibt. So, mehr kann ich dazu eigentlich, ich glaube, das war es, was Sie gefragt haben, oder? Hatten Sie noch eine Frage? Das Schubladendenken, ja, das war das. Der Handlungsleitfaden von der FDP. Also ja, wir haben den entwickelt, auch in diesen 3 Jahren in dem Rollenfanglabor, und wir werden ihn eben dann veröffentlichen und allen zugänglich machen. Und haben gestritten auch darüber, weil natürlich das nicht, das ist nicht einfach nur, man schreibt was auf, sondern um die größten Fehler zu vermeiden. Also wenn jetzt gelobt wird, dieser Film, Wir sind Champions, in der ersten Sequenz kommt der Hauptprotagonist ohne Behinderung rein, schießt einen Ball zu einem vermeintlich schon existierenden Basketballteam. Und der Mensch oder Schauspieler mit Behinderung lässt den ersten Ball fallen. Dann wissen Sie, der Kollege, der Darsteller mit der Beeinträchtigung wird für die Dramaturgie missbraucht, weil er würde natürlich den Ball finden. Und das ist eben das, dass die sozusagen das gezeigt werden, ist nicht der Alltag, den wir wirklich leben. Aber diesen Handlungsleitfaden wird es geben. Die Linke hat gefragt, warum das so ist. Ja, da fragen Sie mich auch. Also ich habe Herrn Bellot, das ist schon eine Weile her, das gebe ich zu, also 5 Jahre vielleicht, vom ZDF inständig gebeten, bei der Berlinale Eröffnung darüber mal nachzudenken, was ich mit seinen Kolleginnen besprochen habe, eben diesen Wettbewerb zu machen. Der WDR sagte, naja, wenn die BBC das jetzt macht, dann machen wir das in 15 Jahren, war so ungefähr auch die Aussage der Diversity-Beauftragten damals. Und die Intendantin, die vom MDR, die ich angeschrieben habe, mir fällt gerade der Name nicht ein, da habe ich unseren Anwalt gefragt, ob das schon juristabel ist, weil sie hat gesagt, wir haben Dr. Klein, alles andere ist zu teuer, und viel Glück für ihr Projekt. Thank you.
Dafür gibt es ja Gremien in den Ländern, an die man vielleicht noch mal rantreten muss, intensiv.
Ne? Ja,
es gibt keinen Dialog. Das kriegen wir nicht hin. Das machen wir außerhalb. Vielen Dank, Herr Jans. Es geht weiter mit Frau Lammers. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Wie sind wir vernetzt? Also natürlich sind wir mit den Festivals vor Ort vernetzt, die Festivals, die sich an uns richten, und merken dort immer wieder eine große Bereitschaft der Veranstaltenden, Barrierefreiheit umzusetzen, Barrierefreiheit mit uns zusammen umzusetzen, also mit Expertinnen in eigener Sache. Und merken aber auch, dass diese Festivals an ihre Grenzen kommen. Und das ist, da möchte ich noch mal zur Förderung und an die Mindeststandards. Wenn Festivals Förderungen bekommen, sie bekommen einen bestimmten Topf an Geld, und diese sind im Moment nicht an die Mindestanforderungen gebunden, bedeutet Festivals, die weniger Barrierefreiheit umsetzen, können mehr Geld, die weniger Barrierefreiheit umsetzen, können mehr Geld für anderes ausgeben und weniger Menschen können daran teilhaben. Das heißt, Festivals, die barrierefreier sind, haben am Ende weniger Geld zur Verfügung für alles andere. Und das muss einfach gerecht sein, dass Festivals, die oder Kulturveranstaltungen generell, die Barrierefreiheit umsetzen, eben auch für alle. Jetzt sehen Sie, warum ich mir das alles aufgeschrieben habe, weil ich mein Freisprechen ist, so geht so. dass Förderung an Mindeststandards gesetzt ist. So, und eine Datenbank wäre super. Also allein ich als die gerne rausgeht, die gerne in Kneipen geht, fände es klasse, wenn ich wüsste, wo kann ich hin. Da würde ich gerne darauf plädieren, aber auch das nur mit Expertinnen in eigener Sache umzusetzen, weil allein schon das Thema barrierefreie Toilette ist ein weit gefasstes Feld. Und ich komme aus Köln und ich kenne viele Orte, die ihre barrierefreie Toilette als barrierefrei ausdrücken, die es aber gar nicht sind. Und das passiert, wenn eben Expertinnen in eigener Sache nicht mit involviert sind. Also Datenbank gerne, aber nur mit Experten in eigener Sache. Und dann möchte ich noch kurz auf etwas eingehen, wonach gar nicht gefragt wurde. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, Barrierefreiheit ist schwer umsetzbar. Das ist es, wenn es am Ende draufgesetzt wird. Das ist es nicht, wenn es von vornherein mitgedacht werden würde und Menschen mit Behinderung eben auch in die Prozesse eingebunden werden. Allein schon hier der Saal, ich wollte vorhin, bevor es angefangen hat, zu Herrn Dusel einmal Hallo sagen. Es ging nicht, weil wir hier diese Streben haben und die Stühle, wo ich mit dem Rollstuhl nicht vorbeikomme. Wären in die Planung dieses Gebäudes Menschen mit Behinderung involviert gewesen, hätte ich Hallo sagen können. Also einmal von weit weg Hallo. Genau. Und ich gucke kurz in meine. Nö, ich bin fertig. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Und Frau Reuter, bitte.
Vielen Dank. Eine kurze Antwort auf die Frage Corona-Projekte von der CDU. Wir hatten die Chance, durch Neustadt Kultur das Projekt United Inclusion durchzuführen. Das war ein sehr strategisch, systemisch angelegtes Projekt, wo wir Kulturförderer auf allen Ebenen, also Bund, Land, Kommunen, private Förderer, mit Kulturschaffenden, mit Behinderungen in Online-Dialogveranstaltungen zusammengeführt haben. Über 500 Förderinnen haben daran teilgenommen. Draußen liegt das Ergebnis, eine Handlungsempfehlung, Kulturförderung gerecht gestalten, die Sie sich gleich alle mitnehmen können. Und was total spannend war in diesem Prozess, dass wir gemerkt haben, dass Kulturförderer auf allen Ebenen ganz klar auf der Agenda hatten, dass sie mehr tun müssen, aber auch nicht wissen, wie. Und da bin ich wieder beim Wissenstransfer, beim Know-how-Transfer. Und es fing zum Beispiel schon an bei Fragen, wie teuer ist denn ein Gebärdensprachdolmetscherin die Stunde? Und wie können wir das dann bewerten, wenn wir Anträge reinbekommen? Also wirklich solche einfachen Fragen eigentlich. Und deswegen haben wir dann diese Handlungsempfehlungen erstellt. Und wir haben gemerkt, dass ganz viele Kulturförderinnen ihre Programme danach umgeändert haben. Zum Beispiel die Kunst- und Kulturstiftung NRW hat einen eigenen Reiter beim Kosten- und Finanzierungsplan für Barrierefreiheit eingefügt. So, also auch da geht es wieder wirklich um diesen Wissenstransfer und Jurymitglieder Entscheidungsträgerin zu schulen. Dann war die Frage von Ihnen mein Wunsch. Wir fangen jetzt ja erstmal mit Access Maker 2 an. Gestern war quasi der offizielle Startschuss, wo wir bundesweit qualifizieren, wo wir kostenlose Beratungen für Kulturakteurinnen anbieten, umfangreiche Qualifizierungsprogramme. Wir werden jetzt schon überrannt mit Anfragen. Gestern war eine Infoveranstaltung, wie über 60 Kulturorganisationen aus ganz Deutschland daran teilgenommen haben und sich jetzt bewerben können. Mein Wunsch ist, dass wir irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Und es sich wirklich eingestellt hat, dass alle Kulturorganisationen inklusiv agieren. Und was mein größter Wunsch aktuell für die Kulturpolitik ist, dass wirklich klare Richtlinien verfasst werden. Und es gibt gute Beispiele im Ausland. Wenn man nach UK guckt, der Creative Case of Diversity, der eine Grundlage für die Kulturförderung in UK ist, und wo auch große Kulturinstitutionen, die die Milestones nicht erfüllen in Bezug auf Barrierefreiheit, Inklusion, Diversity, Kürzungen erfahren. Und das war ja auch die Frage, gibt es klare Richtlinien für die großen geförderten Institutionen, zum Beispiel von der BKM? Nein, gibt es bis jetzt nicht. Und deswegen, was ich eben schon meinte in meinem Impuls, ich finde, Kulturinstitutionen, gerade die großen, die groß gefördert werden, sollten verpflichtet werden für ein klares Barrierefreiheitsbudget und Inklusionsbudget. Und das kann auch langfristig angelegt werden, weil alle machen ihren Businessplan natürlich auch ein paar Jahre zuvor und es muss sukzessiv sich aufbauen. Aber es braucht einfach ganz klare zusätzliche Mittel und klare Richtlinien. Ansonsten wird Barrierefreiheit und Inklusion nicht umgesetzt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Nächste bekommt das Wort Frau Roßkamp.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Glugowski-Merten, für Ihre schöne Frage zu unserem Projekt im Sprengel-Museum, die gleichzeitig auch die Frage tangiert, wie wir arbeiten. Zum einen zu der Frage geht es um die Präsentation der Kunst aus dem Atelier Geiso 20. Wir versuchen in der Präsentation der Kunst, ob das jetzt bei uns in der Galerie Geiso 20 ist oder auch ab Januar, Ende Januar dann im Sprengel-Museum Hannover, die Präsentation mit den KünstlerInnen gemeinsam zu entwickeln. Also wir versuchen, die Werke so zu präsentieren, dass es den KünstlerInnen gerecht wird. Das heißt, wir betrachten die Kunst nicht isoliert, sondern wir sind im ständigen Austausch mit den KünstlerInnen, mit dem Sozialdienst, mit den Familien. Und vielleicht ein konkretes Beispiel dazu. Wir präsentieren gerade den Künstler, den ich vorhin schon angesprochen habe, Lutz Möller, der mit 9 Werken in die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen worden ist. Er hat eine große Passion für Haushaltsgeräte. Wir besitzen über 1600 Zeichnungen von Bügeleisen, Staubsaugern, Mixern oder auch Toastern. Er wurde schon in Chicago ausgestellt und wir haben ihm jetzt eine Einzelausstellung bei uns gewidmet. Und da ihm das Gerät auch so unglaublich wichtig ist, finden Sie in dieser Arbeit, in dieser Ausstellung nicht nur Zeichnungen, sondern eben auch Düsen oder ein Kobold oder eben auch Sprühflaschen, wie man sie früher benutzt hat zum Bügeln. Also es ist, wir versuchen, ihm und seiner Sichtweise auf das Leben auch gerecht zu werden. Denn die Kunst ist in den offenen Ateliers häufig enger mit der Existenz der Künstler verknüpft, als wir es sonst kennen. Ein anderes auch politisches Ziel dieser Ausstellung im Sprengel-Museum ist, dass wir das offene Atelier als einen Organismus präsentieren. Also wir versuchen, die Interaktion im Atelier darzustellen. Und unser Ziel ist auch damit, diese Orte der alternativen Kunstproduktion eben auch zu stärken. Also es hat auch eine politische Komponente. Und in der Vermittlungsarbeit ist es so, das machen wir jetzt auch schon einige Jahre, dass wir viel in Tandems arbeiten. Also wir arbeiten zum Beispiel viel mit StudentInnen von der HBK, von der Kunsthochschule in Braunschweig. Und StudentInnen entwickeln gemeinsam mit KünstlerInnen aus dem Atelier Führungsangebote durch die Ausstellungen. Und das wird jetzt in der Ausstellung in Hannover auch wieder der Fall sein.
Vielen Dank. Wir gehen in die zweite Runde. Es wird sehr eng mit der Zeit, auch weil wir heute eine andere Übertragung haben als über die Kameras. Vielleicht kommen die Abgeordneten mit 2 Minuten aus. Das wäre sehr schön. Und dann gehe ich wieder in die Reihenfolge CDU-CSU-Fraktion. Frau Schenderlein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe jetzt eigentlich nur noch mal eine Nachfrage. Und zwar, ich meinte vorhin ehrlicherweise nicht nur, wie es dann praktisch umgesetzt ist, sondern zum Filmfördergesetz, welches ja jetzt neu auf den Weg gebracht wird, ob es da einen konkreten Punkt gibt, die man berücksichtigen sollte im FFG.
Für was das? Wunderbar. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Tesfaye-Jesus.
Ja, ich zunächst mal würde ich mich bei Herrn Dusel bedanken für das Thema Barrierefreiheit verpflichtend machen, auch bei Dienstleistern. Ein wichtiges Thema. Ich bin ja nicht nur Kulturpolitikerin, sondern auch Rechtspolitikerin und freue mich bei allen, die das Thema Reform des AGG auch unterstützen, damit wir auch mehr Barrierefreiheit haben und das Thema auch stärker wird. 2 Fragen an Herrn Janssen. Ich habe die Ehre, bei der Jury des Hörfilmpreises zu sein. Und wir erleben da eigentlich immer wieder, dass wir eigentlich zu wenig Filme eingereicht bekommen mit Audiodeskription. Wie bewerten Sie gerade die Lage? Woran liegt es, dass es, ne, also dass wir nicht so viele Einreichungen haben? Was könnte man machen? Das würde mich interessieren. Und vielleicht noch, ich hatte da vorhin die Frage zur Greta-App gestellt, wie Sie das bewerten. Und vielleicht noch eine Frage an Frau Lammers. Ich erlebe, dass wir das Thema Barrierefreiheit, Inklusion immer sehr defizitorientiert diskutieren. Wie kommen wir davon weg?
Vielen Dank. Für die AfD noch einmal. Frau von Storch, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich fasse mich auch kurz und adressiere mich an Frau Lammers. Frau Lammers, Sie haben gesagt, dass Menschen mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen im öffentlichen Leben, in Kultur und Politik zu wenig repräsentiert sind und eigentlich in allen Bereichen weiter vertreten sein müssen. Und ich frage mich, kann man das so sagen? Also Menschen mit Beeinträchtigung, weil die Arten der Beeinträchtigung, die sind doch fast so vielfältig wie die Menschen. Also es gibt geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Und das gibt es in allen möglichen Bereichen. Und weil jemand beispielsweise, ich weiß nicht, was im Rollstuhl sitzt, hat er doch aber nicht die Expertise für was wichtig wäre für einen Blinden. Um ganz einfache Beispiele zu nehmen, also die Forderung danach, dass Behinderte repräsentiert sein müssen, einfach weil sie mit Beeinträchtigungen umgehen können und Experte in ihrer eigenen Sache sind, das ist doch nur im Prinzip auf den kleinen Bereich, den sie selber erfahren. Und das möchte ich ansprechen. Und das Zweite, körperliche und geistige Behinderung einmal differenzieren. Bei der geistigen Behinderung, und wir, Herr Dusel sprach auch von leichter Sprache, bin ich zumindest der Meinung, dass es bestimmte Dinge gibt, die einfach in leichter Sprache oder für geistig beeinträchtigte oder behinderte Menschen nicht machbar sind. Also es gibt einfach Dinge, da gibt es doch eine Grenze, oder nicht? Also ich möchte keinen geistig behinderten Pilot haben, der das Flugzeug fährt, mit dem ich fahre, aus Inklusionsgründen. Und ich habe das Gefühl abgestuft, irgendwann kommen wir dahin, dass wir den Anspruch zu hoch hängen und sagen, es muss alles ermöglicht werden, so viel wie möglich, da wo es geht. Aber ich habe noch nicht gehört von irgendjemandem, dass es irgendwo auch eine Grenze gibt. Und die hatte ich versucht anzusprechen mit Blick auf das Finanzielle.
Für die FDP, Frau Glukowski-Merten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich versuche es auch, mich kurz zu fassen, damit die Replik noch mal vielleicht ein bisschen mehr Raum bekommt. Und ich würde gerne etwas noch mal aufgreifen, was Franziska Lammers auch in ihrem ersten Statement gesagt hat. Und es war, als Sie beendet haben, von Ihrer Utopie zu sprechen, von Ihrer inklusiven Utopie zu sprechen. Da haben Sie gleich im ersten Punkt gesagt, und ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, aber Sie sagten, dass es einen fehlenden Willen in der Kulturbranche selber gibt, sich auch dem zu öffnen. Und es wäre doch dann eigentlich das Richtige, dass es dort auch diesen Willen der Öffnung, dass dieser schon mal geöffnet und durchbrochen wird, da auch von seiner eigenen Motivation heraus sich mehr zu öffnen und mehr in die Teilhabe zu gehen, ohne dass die Politik da jetzt großartig eingreifen muss. Also wie schaffen wir es, dass die Kultur vielleicht auch selber von sich auch diesen reichhaltigen Schatz der inklusiven Betätigung da auch für sich erschöpfen kann und ausschöpfen kann?
Vielen Dank. Für die Linke, die ist nicht mehr da. Dann für die SPD, Frau Kospeter.
Teilhabe und Mitbestimmung. Wir haben ja gehört, dass es zahlreiche Ensembles gibt, die aus Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung bestehen. Können Sie von der Bundesförderung profitieren oder gibt es da Hindernisse? Noch mal einen kurzen Hinweis bitte. Sind Sie in Ihren Sparten oder im Deutschen Kulturrat präsent, also repräsentiert? Das wäre mir ganz wichtig. Und, liebe Frau Reuter, Sie sprachen vorhin das Access-to-Work-Programm aus Großbritannien an. Können Sie uns noch mehr darüber berichten? Oder welche anderen guten Beispiele gibt es, von denen wir in Deutschland lernen können? Ich würde erst mal abbrechen.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die Antwortrunde. Herr Dusel, bitte.
Ja, ich bin eine Frage Ihnen schuldig geblieben von der CDU-CSU-Fraktion. Was haben wir aus Corona gelernt? Und wir haben gelernt, dass wir Kunst- und Kulturformate auch in digitaler Form anbieten. Und ich möchte Sie auf eine Sache hinweisen. Das ist der Salon im Kleisthaus, unter anderem mit Igor Levit, den ich mal interviewt habe. Es waren auch andere dabei. Und ich möchte Sie herzlich einladen, sich anzuschauen am 29.11. Salon im Kleisthaus mit Felix Klieser. Felix Klieser ist einer der weltbesten Hornisten. Einer der weltbesten Hornisten. Und Felix Klieser spielt das French Horn mit den Füßen, obwohl er eben, ja, er hat keine Arme. Und er hat mit 4 Jahren seinen Eltern gesagt, er möchte gerne French Horn lernen. Und die Eltern haben gesagt, klar, wir unterstützen dich. Dieser Felix Klieser spielt mittlerweile auf allen Bühnen dieser Welt. Und am 29.11. ist er bei uns und da sieht man, was geht. Das will ich einfach deutlich sagen. Das hätte niemand ihm zugetraut. Da würde heute wahrscheinlich noch Leute sagen, das geht doch gar nicht. Du hast mir das French Horn in einer unglaublichen Virtuosität. Ich habe das dem Mann von Kamala Harris gezeigt, dass er das spielt. Und er spielt das. Schauen Sie es an. Vielleicht überdenkt man dann noch mal seine Bilder über Menschen mit Behinderungen. Frau von Storch, ich würde Sie gerne einladen, sich anzuschauen. Wir haben Teilhabeempfehlungen im Januar diesen Jahres gegeben für den Personenkreis der Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, unter anderem auch im Bereich der Kunst und Kultur, aber insbesondere auch im Bereich der Gesundheit. Und wir haben vor allem mit den Leuten gesprochen, ob die so genannt werden wollen. Menschen mit geistiger Behinderung. Wir eiern ja oftmals so rum und sagen Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Und die Leute haben klar gesagt, unseren Geist kann man eigentlich nicht behindern. Und was bedeutet das eigentlich? Ich spreche in Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Und will vielleicht sagen, gibt es Grenzen? Gibt es Grenzen? Es gibt überall Grenzen. Für alle gibt es Grenzen, natürlich. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze und wer definiert die Grenze? Und ich glaube, wenn man sich so die Geschichte anschaut Deutschlands, dann stellen wir doch mittlerweile fest, dass wir Gott sei Dank in einem Land leben, wo Dinge möglich sind, wo vielleicht die Leute vor 30 Jahren gesagt haben, das ist illusionär. Und ich wünsche mir, dass wir sozusagen in 30 Jahren in einem Land leben, wo wir heute sagen, das ist illusionär. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr spannend wäre, vielleicht für Sie, sich mal anzuschauen, dass es Simultanübersetzungen in leichte Sprache gibt. Das nutzen wir beispielsweise auch im Salon im Kleisthaus. Genauso wie man beispielsweise jetzt unsere Diskussion in Spanisch, Englisch, was auch immer übersetzen könnte, kann man das auch simultan in leichte Sprache übersetzen. Und ich kann Ihnen ehrlich sagen, wenn das passiert, wenn mal eine Rede in leichte Sprache übersetzt wird, dann merkt man ziemlich schnell, ob die einen Inhalt hat oder nicht. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man diese defizitäre Betrachtungsweise, dass man die noch mal überprüft. Menschen mit Behinderungen oder Menschen ohne Behinderungen haben teilweise Bilder in den Köpfen von Menschen mit Behinderungen, die in keinster Weise der Realität entsprechen, weil nämlich es kaum Begegnungen gibt. Deswegen müssen wir Begegnungen stärken. Die Leute müssen voneinander lernen. Wir lernen nur im Dialog. Und dass das gelingt, dass die Leute sich begegnen können, dass sie sich austauschen können, dass sie sich auch mal streiten können, das setzt voraus, dass Barrierefreiheit besteht. Und by the way, unser Grundgesetz gibt jedem das Recht zu wählen und gewählt zu werden. Und wir haben gerade in der letzten Legislatur die pauschalen Wahlrechtsausschlüsse für Menschen, die unter Betreuung standen, aufgehoben. Und natürlich haben Menschen mit Behinderungen Nachteile und Probleme, wenn sie sich in politische Ämter bewerben wollen. Fragen Sie mal Heike Heubach, die jetzt als taube Abgeordnete im Deutschen Bundestag ist, wie das ist, wenn Sie im Wahlkreis unterwegs sind und Sie brauchen Gebärdensprachdolmetschung. Überlegen Sie mal, wie das ist in Ihrem Wahlkreis. Sind denn die Versammlungsräume, wo Sie sich treffen, sind die barrierefrei für Leute im Rollstuhl? Wie sieht es aus, wenn Menschen, die sehbehindert sind, sich vielleicht irgendwie engagieren wollen politisch? Sind die Dokumente barrierefrei? Kriege ich notfalls einen Beschluss auch in Braille? Und zwar zwar nicht nur als Tischvorlage. Und das führt einfach dazu, dass Menschen mit Behinderungen systematisch Probleme haben, sich im Ehrenamt zu engagieren. Natürlich. Und deswegen sind sie auch im politischen Bereich unterrepräsentiert. Und mir ist noch mal eines ganz wichtig. Bitte glauben Sie nicht, dass Menschen mit Behinderungen, wenn sie dann mal politisch aktiv sind, dass sie sich dann ausschließlich im Bereich der Behindertenpolitik engagieren sollten. Natürlich können Menschen mit Behinderungen auch sehr gute Experten im Bereich der Außenpolitik, der Innenpolitik, der Finanzpolitik, der Rechtspolitik sein. Aber komischerweise werden sie immer darauf reduziert. Und ich glaube, das ist wirklich der Auftrag an alle, nochmal die Bilder, die man im Kopf hat von Menschen mit Behinderungen, kritisch zu reflektieren. Und wirklich sich Gedanken darüber zu machen, ob diese Bilder tatsächlich der Realität entspringen oder vielleicht nicht doch in irgendeiner Weise determiniert sind und Stereotype wiedergibt, die wir eben über lange, lange Jahre eingeübt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir bleiben in der Reihenfolge. Herr Helbing, bitte.
Jetzt Folgendes. Also zur Bundesförderung, für uns ist es ganz, ganz wichtig und es ist auch schon viele Jahre her, dass wir immer wieder versuchen, auch Projekte zu initiieren und Bundesprojekte aufzuziehen, um möglichst viele reinzubekommen. Aber immer wieder erfahren wir dieses Problem, diese Problematik, weil wir diese Kommunikations- und Dolmetscherhilfen brauchen und Dolmetscher, dass immer wieder das ein Knackpunkt ist in dieser ganzen Situation, die Dolmetscherkosten. Und da haben wir immer wieder Probleme und wissen eigentlich gar nicht, weil gesagt wird, in dem Topf ist das nicht gegeben, in dem ist es nicht gegeben und so weiter. Und da muss für die Zukunft auch eine Lösung gefunden werden. Für uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Argumente, die wir mit reinbringen, wir aus unserer Kultur, wir aus unseren Gedanken und so weiter, wenn Sie sich dann anschließend noch Informationen holen von anderen Hörenden, die jetzt nicht von uns als Gehörlose das Wissen haben, das ist für uns dann auch manchmal ein großes Problem. Also für uns ist ganz wichtig, dass das Verständnis, was wir haben, Sie auch lernen, damit Sie wissen, wie wir ticken. Und es ist auch natürlich ganz wichtig, dass zum Beispiel jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Gehörlose in bestimmten Situationen einen Antrag stellen wollen, dass immer wieder auch noch dieser medizinische Aspekt in den Vordergrund gestellt wird. Ist es denn überhaupt unter medizinischen Aspekt machbar? Und das ist das, was uns nicht gefällt. Wir sind eben halt Menschen und ganz einfach nochmal, das Thema Geld wurde vorhin schon angesprochen. Barrierefreiheit muss am Ende nicht teuer sein, wenn man sie gleich von Anfang an mit einbezieht. Dann ist es auch für alle Menschen zugänglich, die sind diese Projekte zugänglich. Und diese Aufteilung der Töpfe oder diese Aufteilung sollte in Zukunft so eben generell für alle, die auch barrierefreie Projekte machen, inklusiv sein. Ja, das ist für uns wichtig. Danke.
Genau. Vielen Dank, Herr Helbing. Dann jetzt Herr Janssen.
Ja. Also ich sage ja, Filmförderung ist ein langes Thema, aber ein Aspekt wäre zum Beispiel, wenn man sagt, Bedarf ist da für ein Tandem. Und da kommen wir fast gleich zur zweiten Frage der Grünen. Wenn ich das richtig weiß, gibt es natürlich eine Förderung, FFA-Förderung für die Untertitelung, also für den Hörbuch, für den Hörfilmpreis. Aber das setzt einfach zu spät an, weil ich glaube, die Filme müssen immer neu sein. Also ich weiß es von meiner Zeit aus, von der Berlinale, dass wir da Untertitelungen auch von der Berlinale unterstützt haben, weil die nicht fertig sind. Also die Regel sagt, es muss untertitelt sein, aber weil viele Filme auf diese Festivals zugeschnitten sind, sind sie dann nicht fertig, kommen schon zum Festival und haben noch keine Fassung. Das macht man dann immer ganz zum Schluss. Und da könnte man ansetzen und sagen, ihr müsst es sofort machen, sonst lauft ihr auch nicht auf dem Festival. Also es ist tatsächlich eine Beschränkung von vornherein. Und ich sage ja, für die besondere Situation vielleicht, dass man wirklich dieses Wort Tandems benutzt, weil das gibt so viel Sicherheit für die Künstlerinnen und so viel Sicherheit auch für die Produzierenden. Weil ich sage ja, diese Berührungsängste sind immer noch dramatisch. Und die Greta ist natürlich ein super Teil. Und ich kenne niemanden, der sagt, manchmal funktioniert es nicht, aber im Prinzip ist das sozusagen Gold wert für diese Menschen oder für diese Menschen mit dieser Behinderung. Ich will nur noch zwei Sachen sagen, auch grundsätzlich, dass es wirklich so ist, dass wir noch einen ganz weiten Weg haben. Herr Dusel hat vorhin zu Recht die Münchner Kammerspiele genannt mit Frau Mundel als Intendante. Das ist das einzige Haus, das einzige in Deutschland, das dieses so weit treibt oder diese Inklusion so weit treibt, sagt man nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Also die so weit gehen, dass man das wirklich sieht und fühlen. Und Frau Mundel dann ja auch sagt, ich war auch zu blöd. Wenn ich sehe, dass die Rampe so und so muss, das hat auch was Ästhetisches. Es ist nicht immer nur Zugabe und es sind nicht immer nur Kosten, sondern wenn man will, ist es eine Bereicherung. Also das erleben wir auch, dass unsere Schauspielenden, dass eine Regisseurin gesagt hat, ich musste zwar vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen, aber das Sozialgefüge war ein ganz anderes. Wir haben einen exzellenten Film gedreht und man will ja nicht zum 100. Mal Wapo, Rapo, bla 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 sehen. Und lassen Sie mich, dann sehen wir, wie weit wir noch nicht sind. Beim 25. Geburtstag der BKM mit 1050 Menschen, die dort anwesend waren, hier drüben im HKW, gab es nichts. Es gab keine Gebärdendolmetscher, es gab keine Audiodeskription. Ich habe den Zuständigen, na, das sage ich lieber, ja doch, ich habe ihn gefragt, da hat er gesagt, wir haben nicht dran gedacht. Also das ist, so weit sind wir. Es ist noch wirklich, was ich auch geschrieben habe, es sind noch dicke Bretter zu bohren, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Danke.
Wohl wahr. Frau Lammers, bitte.
Dankeschön. Erstmal, wie können wir Barrierefreiheit und Inklusion nicht mehr so defizitorientiert betrachten? Ich denke, genau das hier ist der richtige Raum, weil Kunst und Kultur ist genau der Raum, wo es nicht um Defizite geht, sondern um die Kunst und Kultur. Das bedeutet, wir müssen die Bühnen barrierefrei gestalten, sodass KünstlerInnen mit Behinderungen als KünstlerInnen wahrgenommen werden. Wenn man sich eine Deaf-Performance anschaut, wenn man KünstlerInnen in der gemalten Kunst oder wie auch immer in der bildenden Kunst sich anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass Kunst von KünstlerInnen ohne Behinderung manchmal auch ein bisschen langweilig sein kann, weil Kunst von KünstlerInnen mit Behinderung einfach ein viel größeres Feld aufmacht. Dann hier sollte die Politik vielleicht nicht eingreifen. Ich denke, das hat in den letzten Jahren, bis jetzt gezeigt, was dann passiert, nämlich sehr wenig. Entschuldigung, aber ich probiere es. Weil wir brauchen Mindeststandards, die gesetzlich verankert sein müssen und die Veranstaltenden umsetzen müssen, damit wir die KünstlerInnen auf der Bühne sehen können. Weil jetzt gerade einfach da die Realität ist, dass zum Beispiel unser Kollege, der Sänger ist, in 90% der Fälle auf die Bühne getragen werden muss. Und das einfach nicht geht. Das ist keine gleichberechtigte Teilhabe. Und genau. Dann Expertin in eigener Sache. Das war sehr richtig. Ich kann nicht für eine blinde Person sprechen, weil ich habe die Expertise nicht. Deswegen arbeiten wir auch immer mehr perspektivisch. Das bedeutet, je nachdem schauen verschiedene Menschen mit verschiedenen Behinderungen drauf. Und wenn wir über Barrierefreiheit reden, reden wir über ein ganzheitliches Bild der Barrierefreiheit und eben auch, alle Menschen müssen repräsentiert werden. Und das hört bei keiner Behinderung auf, sondern das geht immer weiter. Und so vielfältig wie die Behinderungen sind, so vielfältig kann eben auch Kunst und Kultur sein. Und zur leichten Sprache, die hat keine Grenzen, denn die verändert nur die Form, nicht den Inhalt. Und vielleicht als Letztes, bei Ihrer Frage war ich nämlich gerade noch so am Schreiben, das können wir gerne nachher noch machen. Ich würde mir nämlich auch wünschen, dass wir keine Faschisten im Bundestag haben, aber da habe ich derzeit leider auch keine Wahl. Und dann, ja, danke.
Für
Ach, jetzt bin ich in der Fraktionsrunde, jetzt bin ich völlig aus der Rolle gefallen. Ich muss halt zu Rollenfang gehen. Als nächstes bitte Frau Reuter.
Danke. Die Frage kam auf, wie ist der Zugang von Mixed-Abled Ensembles oder inklusiven Companies überhaupt für die Kulturförderung? Ich würde sagen, es hat sich stark gebessert die letzten ungefähr 2-3 Jahre. Und ich glaube, die Pandemie hat ganz viel damit zu tun. Also es ist besser geworden, aber es ist natürlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber was passiert ist, dass Kulturförderer, ich rede zum Beispiel vom Programm von Daku, auch die Qualität inklusiver Kunst und Kultur erkannt haben und die Innovation und dass vor allen Dingen auch eine künstlerische Formsprache erweitert wird durch inklusives Arbeiten. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also wir haben lange an die Türen geklopft. Und es ist noch nicht allzu lange her, dass wir uns anhören mussten von Kulturförderern, auch auf kommunaler Ebene. Ihr arbeitet ja mit behinderten Künstlerinnen, das kann ja nicht professionell sein. Und dieser Aspekt hat sich stetig verändert und ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Trotzdem, was noch sehr wichtig ist, gerade all die, die inklusiver agieren, brauchen mehr Geld. Und das muss getrennt werden von den eigentlichen ursprünglichen Produktionskosten, die Barrierefreiheitskosten. Und da sind wir noch lange nicht in den öffentlichen Förderungen. Dann sind Antragsformulare nicht barrierefrei, um überhaupt Kulturförderung zu beantragen. Das macht es natürlich dann gerade auch Künstlerinnen, die zum Beispiel auf Gebärdensprachdolmetschung angewiesen sind, die vielleicht auch dann Anträge in Gebärdensprache einreichen wollen, sehr schwer. Und dann gab es aber auch die Frage von wegen, ob es im Kulturrat eine Sektion gibt zu dem Thema. Und da würde ich immer plädieren, es ist eine Querschnittsaufgabe. Es sollte gar keine eigene Sektion geben, sondern es sollten Experten mit in alle Referate rein, die Ahnung haben und die wirklich im Querschnitt agieren und wirken. Und dann noch ganz kurz auf die Förderung UK, was ich eben angesprochen habe. Das sind zwei Sachen. Also zum einen Arts Council Förderung. Da ist es so, wenn man als Künstlerin Ensemble mit Behinderungen beantragen möchte, dann kann man schon, bevor man beantragt, auch Kosten zur Unterstützung, zur Assistenz beantragen, sodass man überhaupt einen Antrag einreicht. So, auch ob der dann erfolgreich ist oder nicht, spielt keine Rolle, aber man bekommt Unterstützung, um überhaupt Anträge einreichen zu können. Und der viel wichtigere Punkt ist Access to Work, das Programm, wo Menschen mit Behinderung, nicht nur Künstlerinnen, sondern alle Menschen mit Behinderung, Arbeitsassistenz unbürokratisch, schnell und zeitnah beantragen können. Das heißt, es gibt einen Fonds. Wenn man Arbeitsassistenz benötigt, dann kriegt man das sehr schnell umgesetzt. Und hier ist es so, ich gebe Ihnen kurz das Beispiel, ich arbeite sehr stark mit einem tauben Tänzer zusammen. Es hat über ein Jahr gedauert, dass er überhaupt Arbeitsassistenz bekommt. Und dann musste er angestellt werden, weil als freiberuflicher Künstler, Kulturschaffender, hat man kaum rechtliche Möglichkeiten, überhaupt Arbeitsassistenz zu bekommen. Und wir mussten Umwege gehen. Es hat funktioniert. In die KSK reinzukommen, ist ein riesengroßes Problem. Also da gibt es ganz starke strukturelle Barrieren, die es einfach fast unmöglich machen, an diese Assistenzleistung, die man aber ja zum Arbeiten braucht, überhaupt ranzukommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Roßkamp. Bitte. Wenn Sie mögen.
Ich muss jetzt mal ganz kurz nachfragen. Bin ich direkt gefragt worden bei einer Frage?
Wir dürfen alle Sachverständigen noch mal dazu antworten. Ach so. Wenn Sie möchten, dürfen Sie noch mal kurz antworten.
Also ja, gerne. Vielen Dank. Ich kann mich nur anschließen. Ich bin gerade, habe mich gerade sehr gefreut über Ihr Statement, Herr Janssen. Also das und das kann ich einfach im Grunde nur noch mal wiederholen, dass einfach noch wahnsinnig viel zu tun ist und dass man dazu übergehen sollte, ja, Kulturschaffende mit Beeinträchtigungen und auch ihre Sichtweisen auf Umwelt und auf Leben als Bereicherung wahrzunehmen und dann eben auch in diesem ganzen sozialen Gefüge diese Veränderung zu spüren, wenn an bestimmten Scharnieren sich etwas ändert, dass dann eben auch ja, nach innen sich ganz viel verändert, nicht nur auf der sozialen Ebene, aber auch auf dieser. Und ja, das kann ich nur unterstreichen.
Vielen Dank.
Nur ein Wort zum Abschluss. Ich glaube, dass Inklusion und auch etwas mit Generationengerechtigkeit zu tun hat, weil Herr Dusel vorhin zu Recht darauf hingewiesen hat, wir verändern uns ja im Leben. Nicht jeder ist geboren mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung, sondern im Laufe des Lebens kann man durch Unfälle, aber eben auch einfach durch Alter. Und die Gesellschaft wird sehr viel älter. Und all die Dinge wie komme ich, brauche ich abgesenkte Bürgersteige, wie komme ich da rein mit einem Rollator, wie kann ich noch lesen, wie kann ich noch hören, das sind ja Dinge, die vermutlich, wenn wir alt werden, jeden von uns erreichen. Und wenn das im Alltag ganz normal abgebildet wird, egal aus welchem Grund man das braucht, das sollte man vielleicht in die Gesellschaft auch mal reinvermitteln. Auch das Thema leichte Sprache. Bei einer schnelllebigen Zeit, ich merke das bei meinen 88-jährigen Eltern, ist es also durchaus angebracht, etwas einfacher zu formulieren, weil das dann auch schneller aufgenommen wird. Also es betrifft durchaus nicht nur Menschen, so wie Sie sie beschrieben haben, die jetzt aus einem ganz bestimmten Anlass das brauchen, sondern es betrifft eigentlich irgendwie, glaube ich, bald ein Drittel unserer Gesellschaft. Das sollten wir bei dem Thema vielleicht auch alle mal überlegen, dass das eine Alltagsnotwendigkeit ist, all dies zu verändern. Und dann sage ich Dankeschön an unsere Sachverständigen. Sie können gern sitzen bleiben. Sie können aber auch aufstehen und gehen. Ja, das bitte leise, wenn es irgendwie geht, weil ich will gleich anschließen. Wir sind schon 5 Minuten über die Zeit mit dem nächsten Tag. Tagesordnungspunkt. Eine Abgeordnete musste leider gehen. Deshalb sage ich jetzt noch mal zum Schluss vielen Dank an Sie, auch für die Diskussion, für die Antworten und für den Input. Und rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt, den Tagesordnungspunkt 2, Antrag der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP, Opfer von NS-Euthanasie und Zwangssterilisation, Aufarbeitung intensivieren in der Drucksache 20/11. Danke. 20/11945. Das Format ist vereinbart mit einer allgemeinen Aussprache, 3 Minuten. Gesamtdauer werden wir dann sehen. Die Reihenfolge der Fraktionen und Gruppen wird sein SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP und die Linke. Es beginnt für die SPD Frau Koss.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf meine Kollegin Frau Schieder vertreten. Wir haben hier ja einen Antrag vorliegen, zu dem wir uns heute noch mal verständigen wollen. Ein sehr guter Antrag aus unserer Sicht, der schon sehr viel Interesse errungen hat, von Menschen, die mit der Thematik beschäftigt sind. Das zeigen sowohl Mails und auch Anrufe und Gesprächsanfragen, die uns seit der Einbringung im Plenum erreicht haben. Wir denken, dass wir das jetzt auch auf den Weg bringen sollten, dass wir uns jetzt schnell auf den Weg machen sollten, um auch die Menschen mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass wir hiermit erreichen wollen, dass sie gesehen werden zu dieser Thematik. Es gibt viel zu tun. Machen wir uns also schnell auf den Weg und stimmen wir dem Antrag zu.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Frau Schenderlein, bitte.
Vielen Dank. Genau, wir haben vergangene Woche ja gemeinsam mit der Ampelfraktion den Antrag Opfer von NS-Euthanasie und Zwangssterilisation in den Deutschen Bundestag eingebracht. Zur Genese will ich mich vielleicht jetzt gar nicht mehr so viel befassen, also zum historischen Hintergrund, weil ich denke, dass wir das ausführlich vergangene Woche auch diskutiert haben. Ich schaue noch mal. Ja, genau. Wir hatten ja auch im Grunde bereits durch die Anhörung, die wir hier im Ausschuss durchgeführt haben, große Einhelligkeit erzielt. Und mit dem Antrag wird ja unterstrichen, dass wir auch die Bedeutung der Gedenkstätten an den ehemaligen T4-Anstalten und der regionalen Opfer- und Gedenkinitiativen nochmals bekräftigen. Dort muss die bauliche Substanz erhalten bleiben. Gewichtig sind eben diese Gedenkstätten, weil sie die Geschichte erfahrbar machen, was insbesondere vor dem Hintergrund der zeitlichen Distanz zu den Taten und der immer weniger werdenden Zeitzeugen immer wichtiger wird. Das Archivmaterial und die Aufarbeitung und Bewältigung ist auch vergangene Woche sehr oft und richtigerweise auch angeführt worden. Auch die Initiierung der Fachtagung finden wir auch alles sehr richtig und wichtig und ist eben ja Bestandteil des Antrags. Vielleicht noch ein Aspekt, der immer auch noch mal wichtig ist. Warum tut man das eigentlich auch und warum ist es uns so besonders wichtig? Ja, weil wir aus der Geschichte lernen müssen und Dinge auch festhalten müssen und sie für die Zukunft uns vergegenwärtigen müssen. Da gibt es viele Aspekte, die man ansprechen könnte, aber zum Beispiel auch die Diskussion zum Thema Reproduktionsmedizin und auch wie man da kritisch nachfragt, was eigentlich, wohin die Welt geht. Also auch ethische Fragen sind da nach wie vor von großer Relevanz. Stichwort Reagenzglasbabys oder eben Krankheiten, wie wir es auch jetzt gerade, oder Behinderungen, Beeinträchtigungen, die, was wir ja auch gerade erlebt haben. Und dass es eben wichtig ist, dass es nicht dazu kommt, dass man sie für ungesund, minderwertig oder lebensunwert hält. All das wird in diesem Antrag thematisiert. Und nochmals herzlichen Dank auch für die konstruktive Zusammenarbeit an dieser Stelle. Und genau, wir haben den Antrag deshalb auch mit unterstützt aufgrund der vielen richtigen Punkte.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grundl, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich den Vorrednerinnen natürlich absolut anschließen. Für unsere Fraktion war wichtig, dass es das festgehalten wird, was ja der Antrag auch tut, dass trotz intensiver Forschung es immer noch ernste Lücken in der Aufarbeitung der NS-Biopolitik gibt und gerade in Bezug auf die Nachgeschichte, vor allem was personelle und ideologische Kontinuitäten angeht, Bedarf da ist, da nochmal wirklich richtig reinzugehen. Die Anerkennung als Verfolgte des Nationalsozialismus, als Opfer des Nationalsozialismus ist uns natürlich wichtig. Und das Bewusstsein ist, dass die deutsche Erinnerungskultur aus einer großen Zahl zivilgesellschaftlicher Initiativen entstanden ist und die das Wissen gesammelt haben, die zur Stimme der Opfer wurden, die Täterorte für die Nachwelt erschlossen haben und erhielten. Der vorliegende Antrag will mit dem Start des Projekts der gezielten Aktensicherung und mit der nationalen Fachtagung Türen öffnen, was uns sehr wichtig ist. Sehen Sie mir es nach, ich würde ganz gerne, oder ich mache es jetzt gerade, mein Auftakt, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, waren meine Erfahrungen in dem Bezirksklinikum Mainkofen, als ich den Krankenhausdirektor Herrn Gerhard Schneider kennenlernen durfte, der als junger Angestellter im Keller des Bezirksklinikums lagernde Krankenakten aus der NS-Zeit vor der Vernichtung bewahrte. Also das ist zivilgesellschaftliches Engagement. Der erkannte, dass es Krankenakten waren, die die sogenannten Euthanasiemorde betrafen. Und dafür kann man ihm und für alle, für die er stellvertretend steht, nicht genug danken. Ich freue mich, dass wir das in großer Einmütigkeit haben, gerade wenn die vorausgehende Debatte gezeigt hat, dass die Frage, was kosten diese Menschen, was kostet Inklusion, stelle ich eine wirklich schaudernde Analogie fest. Ich habe auch noch nicht aufgegeben, dass die Linke zustimmen wird, die ja publiziert haben, dass sie es nicht tun wollen, auch wenn Jan Kort jetzt nicht mehr da sein kann, lege ich ihm ein Zitat von Johnny Cash ans Herz, der gesagt hat, ich trage schwarz in Erinnerung und aus Trauer für die, die nicht leben durften. Das ist aus dem Jahr 71, Man in Black. Und vielleicht kann man ihn auch noch umstimmen. Es gibt ja noch zweite und dritte Lesung. Vielen Dank.
Vielen Dank für die AfD. Frömming, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, auch wir hätten diesen Antrag übrigens ohne Änderungen so mitgetragen. Die Linke hatte offenbar auch inhaltliche Probleme, wie ich hier Ihren Pressemitteilungen von Herrn Korte entnehme. Ist jetzt schade, finde ich ein bisschen, dass er dazu selber nicht einmal heute Stellung nimmt. Und ich glaube, die Linke hat sich auch der Bundestagsdebatte entzogen. Also bei aller Kritik jetzt am Zustandekommen des Antrags, also wenigstens mitdebattieren, sollte man doch bei so einem wichtigen Thema schon. Wir meinen, es ist eigentlich längst überfällig. Ich muss gestehen, dass mir das gar nicht so bewusst war, dass die Anerkennung für diese Opfergruppe so noch gar nicht formal bestand. Ich wäre davon ausgegangen, dass das längst der Fall ist. Denn in diesem Fall, also Euthanasie, zum Glück ist das jetzt inzwischen in Anführungszeichen gesetzt worden, in den ersten Ausschussdokumenten war das nochmal so durchgerutscht, ohne Anführungszeichen. Also die sogenannten Euthanasie-Morde, das waren ja schlimmste Verbrechen an ja, sogenanntem nicht lebenswerten Leben. Das ist Teil des Rassenwahns der Nazis gewesen, der sich hier gegen Menschen gerichtet hat, übrigens auch gegen Deutsche natürlich, hier wurde überhaupt keine Ausnahme gemacht. Und es ist gut, dass das jetzt noch weiter erforscht wird. Und selbstverständlich unterstützen wir diese Forschung auch und auch die weitere Erinnerung. Wir haben ja hier in der Tiergartenstraße einmal einen historischen Ort dazu. Und was, glaube ich, auch noch nicht erwähnt wurde, die Stadt Mannheim hat hier auch ein Erinnerungsprojekt. Das ist sozusagen ein mobiles auch, um an diese Mordaktionen zu erinnern. Das alles ist sicherlich wichtig, da das Thema immer noch tabu behaftet ist. Ich erinnere mich selbst daran, dass ich als junger Mann durch Zufall im Familienkreis erfuhr, leicht verschämt, dass es da einen Onkel Hans gab und dem ja mit dem was anders sei. Und dann fragte ich nach, neugierig geworden. Und erfuhr dann, dass er selber zur Zeit des Nationalsozialismus gegen seinen Willen zwangssterilisiert worden ist, weil er eben auch eine leichte geistige Behinderung hatte. Also hier ist schweres Unrecht verübt worden und es ist gut, dass wir daran gemeinsam erinnern. Wir unterstützen den Antrag.
Vielen Dank für die FDP. Herr Hacker, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe bereits in der Debatte in der letzten Woche zum Ausdruck gebracht, wie wichtig und richtig es ist, dass wir aus der Mitte des Hauses gemeinsam Anträge zur Erinnerungskultur auf den Weg bringen, dass wir uns ja auch konsequent daran gemacht haben, sogenannte weiße Flecken noch auszufüllen, die Dinge, die bislang nicht ausreichend im Parlament behandelt wurden. Und auch wenn Entschädigungszahlungen bisher schon möglich waren, dass wir jetzt das im Antrag noch mal formuliert haben, dass auch die Opfer der NS-Euthanasie, des sogenannten schönen Todes, und die Opfer von Zwangssterilisation explizit hier in unserem Antrag als Opfergruppe genannt und anerkannt sind, ist das das wichtige Zeichen für die Angehörigen, Hinterbliebenen und die eventuell noch lebenden Vertreter der Opfergruppe. So wie bei den sogenannten asozialen und Berufsverbrechern ist es ja eine Verfolgung, die in die Bundesrepublik Deutschland in die Nachkriegszeit hineingewirkt hat. Die Täter waren oft in den allermeisten Fällen Anstaltsleiter, Ärzte, die auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre berufliche Tätigkeit weitergeübt haben, die zurückgekehrt sind zur vermeintlichen Normalität und vielleicht auch aktiv versucht haben, Erinnern unmöglich zu machen. Deswegen ist jede Bewahrung von Akten, jedes Überdauern von Akten wichtig. Und wir wollen diese Akten auch dauerhaft für die Zukunft sichern. Und deswegen auch nochmal der Aufruf und die an Forschung und an Möglichkeiten zu finden, die Sicherung der Akten zu gewährleisten. Es ist alles sehr dezentral gewesen. Die Menschen, die plötzlich nicht mehr zurückgekehrt sind aus dem Krankenhaus, vielleicht auch ein Onkel, eine Tante mit einer geistigen Beeinträchtigung, intellektuellen Beeinträchtigung, wie wir gerade gehört haben, die vielleicht auch erbberechtigt gewesen wäre in einem Dorf irgendwo in Deutschland, die dann vielleicht auch von der Familie gar nicht so vermisst worden ist. Alles das wirkt hier nach und dass wir in der Bundesrepublik und auch in der DDR in den ersten Jahrzehnten des Bestehens beider Länder keine Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Alter gebraucht haben, dass das erst in den 90er Jahren, vielleicht auch erst in den 2000er Jahren auf den Weg gebracht wurde, hängt auch damit zusammen. Auch unser eigener Umgang in der Gesellschaft, unser Wahrnehmen von Menschen mit Beeinträchtigungen hat durch die NS-Bio-Politik eine deutliche Verzögerung von dem Erkennen, dass es Menschen mit Behinderung gibt. Deswegen ist es richtig und wichtig, den Antrag auch in die zweite und dritte Lesung zu bringen. Und ich bin dankbar an die Kolleginnen, dass wir das gemeinsam auf den Weg gebracht haben.
Vielen Dank. Die Linke ist nicht da. Dann darf ich zur Abstimmung kommen. Wer dem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen.
Zustimmung bei der FDP, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU und AfD. In Abwesenheit von der Gruppe Die Linke ist der Antrag damit einstimmig angenommen. Ich danke Ihnen. Wir sind damit am Ende der Sitzung angekommen. Ich schließe die Sitzung hiermit und freue mich, Sie nach der Sommerpause in diesem Ausschuss wiederzusehen. Die Sitzung ist geschlossen.